Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bob. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Götz.
Folge 14.
Jawohl.
Grauslich heute. Wir machen das Thema Arbeitszeit.
Ja, ich habe mir den nächsten Termin erst heute Nachmittag um 15 Uhr gelegt.
Ja, ich fürchte auch, dass wir heute mal wieder den Rahmen sprengen, weil, wie wir beim Erstellen unseres kleinen Skriptes gerade festgestellt haben, ist es schon einfach unglaublich umfangreich.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt an das Thema ran.
So, ja, worum geht's? Ich habe es mal genannt, rechtliche Grundlagen von Arbeitszeiten oder ja, die ganze Sache mit dem Arbeitszeitgesetz, was da so zugehört. Das wollen wir heute besprechen.
Ja.
Wir müssen sehen, wie weit wir kommen und wie tief wir reingehen können. Wir haben ja auch gesagt, ein bisschen lassen wir es weg. Wir wollen nicht direkt auf die Bereitschaftszeiten gehen.
Ja.
Also wir beschäftigen uns erstmal, ich sag mal so ein bisschen mit den Grundlagen. Und dann müssen wir mal gucken, was so passiert.
Genau, und warum müssen wir über das Thema reden? Und meine Wahrnehmung ist, und auch die von dir, Sascha, dass das Thema insbesondere in Betriebskontrollen immer stärker zutage tritt. Es sind also entweder infolge von Straßenkontrollen wird eine Meldung gemacht bei der Gewerbeaufsicht, dass da was im Argen zu liegen scheint beim einzelnen Unternehmen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass eben die Gewerbeaufsichtsämter, wo auch immer die dann in der staatlichen Ordnung angesiedelt sind, aber die scheinen auch einen verstärkten Fokus auf das Thema zu legen. Also ich habe jetzt im letzten halben Jahr, würde ich sagen, mit 5 Unternehmen intensiv Kontakt gehabt, die da mit zum Teil massiven Bußgeldern konfrontiert wurden. Ich meine, die hatten auch richtig reingegriffen, also Arbeitszeiten täglich 13, 14, 15, zum Teil sogar 16 Stunden. Das ist also ja. Ein Thema, was immer mehr Unternehmen umtreibt.
Ja, ist bei uns genauso. Die Häufigkeit der Arbeitszeitkontrolle ist immer mehr. Da wird ein großer Schwerpunkt drauf gelegt. Vor einigen Wochen bekam ich mal die Aussage der Sachbearbeiter, sie sind angewiesen worden, mehr zu kontrollieren, weil die Kassen leer wären. Das wurde mir auch direkt so gesagt. Ja, was mich so ein bisschen an den Kontrollen stört, dass es eben sehr unterschiedlich bewertet wird. Aber das ist ja auch das, wie wir es immer haben, ne? dass wir es nicht einheitlich haben. Also es geht nicht darum, dass man sagt, so, du hast jetzt hier um 5 Minuten deine tägliche Arbeitszeit überschritten. Sie haben schon eine Toleranz, aber diese Toleranz ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Das ist das, was ich festgestellt habe.
Ja, wie immer zählt das Gesamtbild und das ist meine Wahrnehmung. Also wenn Kontrollen stattfinden, sind Verstöße im geringfügigen Bereich, sag mal 10, 15 Minuten über die 10 Stunden hinaus zum Beispiel, die werden überhaupt nicht registriert oder die werden halt dann in den Schreiben zur Kenntnis gegeben, dass man die jetzt hier nicht zum Gegenstand des Bußgeldverfahrens gemacht hat, sondern halt alles nur, was dann diese, ich sag mal, Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.
Aber selbst da haben wir meiner Meinung nach eine sehr große Differenz. Also ich sag mal, ich habe Behörden, die sagen, ja, alles bis 10,5 Stunden ist für uns okay und alles, was darüber hinausgeht, wird geahndet. Und die nächste Behörde sagt, ja, also ich sag mal, bis 11 Stunden, 11,5 Stunden ist für uns auch noch okay und was darüber hinausgeht, wird erst geahndet.
Das wäre aber ziemlich krass.
Ja, also das ist halt meine Erfahrung, die ich habe. Ne? Also,
ja. Also ich nehme auch immer wahr, das Gesamtbild zählt natürlich, habe ich jetzt einzelne Tage, also habe ich bei jedem Mitarbeiter 1-2 Mal im Monat eine geringfügige Überschreitung, dann passiert gar nichts. Aber ist es halt, oder erweckt es den Eindruck, dass hier planvoll sozusagen gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wird, 3-mal in der Woche, 4-mal in der Woche, jeden Tag der Arbeitswoche. Ja, dann ist es klar, dass die Behörden da drauf gehen.
Ja, genau. Und das ist ja auch in den anderen Bereichen auch. Und wenn wir die Verstoßauswertung für unsere Kunden erstellen, dann heißt es, ja, was kostet das jetzt? Ja, kostet so und so viel, aber würde wahrscheinlich keinen Menschen interessieren, weil es vielleicht nur dein einziger Verstoß ist oder weil du in dem Monat nur 2-3 Verstöße hast, ja. Wird es eventuell gar keinen interessieren, weil das Gesamtbild eben zählt. Genau. Ja, natürlich ist es in deiner Auswertung drauf
Und bei uns ist es auch so, wir haben keine Toleranzen eingestellt. Also wenn jemand eine Minute zu viel hat, dann wird es bei uns in der Auswertung als Verstoß angezeigt.
Mhm.
Finde ich von der Einstellung her richtig so. Es gibt andere, die sagen, ja, wir machen eine Toleranz. Ich finde es nicht so gut, eine Toleranz einzustellen. Ich finde es gut, den Leuten das zu zeigen, was da ist. Aber gleichwohl mit dem Hinweis, naja, also du musst jetzt hier vermutlich keine Sorgen haben, dass da irgendwas passiert, sondern es geht einfach nur darum, dir das zu zeigen.
Genau, so sehe ich es auch. Also ich muss halt auf jeden Verstoß reagieren. Bei der Softwareauswertung von Lenk- und Ruhezeitendaten, also Fahrerkartendaten, haben wir immer die Problematik, die wir jetzt ja auch schon x-fach angesprochen haben, dass eben die Aufzeichnungsqualität einen ganz massiven Unterschied darstellt. Also wenn ich jetzt halt einen Fahrer habe, der den Fahrtenschreiber nicht wirklich bedient, in Verbindung mit der Einstellung bei Zündung aus, geht der Fahrtenschreiber auf Bett, dann ist natürlich eine direkte Auswertung der Arbeitszeit nicht möglich. Also wir haben dann, ich sage mal, 8 Stunden Lenkzeit und dann noch 4,5 Stunden Pause. Da würde eine Software von sich selber ja erstmal überhaupt nicht drauf reagieren, sondern sagen, guck mal, wie schön, der hat ja viel Pause gemacht, ist ja alles fein. Und deshalb ist es also eine sehr stark einzelfallabhängige Geschichte. Und in der Ahndung erleben wir ja zurzeit auch, dass die Behörden hergehen und sagen, wenn wir jetzt einen Fahrer haben oder halt Daten haben, in denen sehr, sehr viele Pausen auftreten, die auch zwingend nicht immer das Mindestmaß von 15 Minuten überschreiten, dass dann hier eine automatische, sag ich mal, also das kann man ja in vielen Softwareprodukten entsprechend konfigurieren, dass dann diese Kurzpausen oder halt Pausen, die eine gewisse Summe überschreiten, dass die dann der Arbeitszeit zugeschlagen werden.
Mhm.
Und da bin ich natürlich auch sehr zurückhaltend mit richtig oder falsch, weil das hängt dann auch wieder vom Einzelfall ab. Also habe ich einen Fahrer, so ist meine Sicht, der nicht bedient oder halt nicht hinreichend bedient, nur ab und zu bedient und deshalb sehr, sehr viele Pausen da drin hat, da halte ich das mal grundsätzlich für legitim, diesen Ansatz. Habe ich aber einen anderen Fahrer, der grundsätzlich seinen Fahrtenschreiber richtig nutzt und eben auch vielleicht der anders eingestellt ist, sodass er auf Arbeitszeit umschaltet oder zurückgeht zu der Tätigkeit, die vor der Lenktätigkeit angelegen hat. Und wenn der dann hier mal am Tag 3, 4, 5 Mal von mir aus auch eine kurze Pause, also eine Zeit von 5, 6, 10, 12 Minuten hat, die er als Pause aufgezeichnet hat, dann ist das aus meiner Sicht erstmal in Ordnung. Der kann ja privat was gemacht haben, der kann einen Arzttermin vereinbart haben, der kann seine Oma angerufen haben, weil die heute Geburtstag hat. Und das muss er ja letztlich dann auch als Pause dokumentieren, wenn er sich rechtstreu verhält, wie es so schön heißt.
Genau, das ist ja, als wenn ich in vielen Betrieben ist es ja so, wenn ich eine Zigarette rauchen gehe, eine Raucherpause mache,
genau.
Verlangen ja die Firmen genauso, dass du abstempelst,
ja,
weil sie ja sagen, es ist unfair zu denen, die nicht rauchen, wenn du das also quasi als Arbeitszeit laufen lässt. Und so sehe ich das hier genauso. Wenn ich sage, ich habe mal an einem Tag eine ungültige Pause drin, also kürzer als 15 Minuten, dann kann ich die nicht grundsätzlich direkt der Arbeitszeit zurechnen, sondern ich muss mir dann schon das Gesamtbild angucken. Also ist das regelmäßig so, das sieht man ja aus dem Gesamtbild.
Genau, aber der springende Punkt ist halt, wie du es ja auch gerade gesagt hast, pauschal kann man diese Thematik nicht einsortieren, sondern sie hängt immer davon ab, welche Einzelfallkonstellation habe ich.
Wie und das haben wir ja immer. Also wir können nichts pauschalisieren.
Definitiv.
Ne? Also wir müssen immer hergehen und sagen, naja, wie ist das, wir müssen es von Grund auf angucken und im Gesamtbild immer sehen.
Ja.
Meine Frage, wo ich neugierig wäre bei dir, was die Erfahrung angeht, verstoßtechnisch, wo sind die meisten Verstöße in dem Bereich, was du feststellst, was jetzt die Arbeitszeiten angeht? Also ist es die Arbeitszeit, die überschritten wird, oder ist es zum Beispiel, dass die Arbeitszeitunterbrechung nicht eingehalten wird?
Also was ich natürlich sehr oft sehe, ist insbesondere bei Fahrern, die jetzt nicht Strecke machen und die, sagen wir mal, im Fernverkehr unterwegs sind, sondern die halt regional unterwegs sind, dass wir das Thema haben, dass die Pause zu spät eingelegt wird, oft dann auch nur ein paar Minuten zu spät. Also das kennt ja wahrscheinlich jeder, der so eine Verstoßauswertung schon mal gesehen hat, dass halt Pause nach 6 Stunden und 4 Minuten, 6 Stunden 15 erst eingelegt. Das ist natürlich immer wieder ein Thema. Und ansonsten sind es hauptsächlich die 10-Stunden-Verstöße. Was ich äußerst selten sehe, sind mal die 60-Stunden-Verstöße. Ja, da gehen wir jetzt nachher gleich drauf, von was wir da reden. Also diese Wochenarbeitszeit, die wird aus meiner Sicht so gut wie, also so gut wie nie ist falsch, aber die wird sehr selten gerissen. Und was ich noch nie gesehen habe bei einem Verfahren durch eine Behörde, dass dieser Ausgleichszeitraum zum Beispiel mal nicht eingehalten wurde. Also wir haben ja auch einen Wochendurchschnittswert, der nicht überschritten werden soll, diese 48 Durchschnittswochenstunden an Arbeitszeit. Und da habe ich noch nie was gesehen in
ja,
den
doch,
letzten
das hatte
Jahren.
Ich schon, aber
ah, ja,
dann ist
okay.
es im Zusammenhang mit einer Fehlbedienung. Also dann hat wirklich eine Fehlbedienung stattgefunden. Dann kann das schon mal vorkommen. Eins muss ich noch zu ergänzen, zu dem, bevor da wieder Beschwerden reinkommen. Ich hatte eben gesagt, den Begriff Arbeitszeitunterbrechung hatte ich genannt. Den gibt es im Arbeitszeitgesetz natürlich nicht. Es steht ja die Ruhepausen da, ne? Aber ich nenne es eben trotzdem ab und an mal Arbeitszeitunterbrechung.
Ja, also ich denke, bevor wir jetzt noch lang drum rumlabern, steigen wir mal ein ins Thema. Was halt wichtig ist für den Start, wir haben eine komplexe Struktur in diesem Arbeitszeitrecht drin. Und wir versuchen jetzt mal am Anfang die allgemeinen Regelungen, die für alle Arbeitnehmer in Deutschland gelten, darzulegen. Also ist jetzt egal, ob ich im Lager arbeite, im Büro oder auch im LKW oder ob ich hinterm Tresen irgendwo stehe. Also diese grundsätzlichen Regeln, die für alle abhängig beschäftigten Arbeitnehmer gelten. Die wollen wir als erstes behandeln. Und was es dann ja oft gibt, sind die A-Paragraphen. So haben wir auch hier einen A-Paragraph, nämlich den 21a im Arbeitszeitgesetz. Und das ist das sogenannte Lex Specialis. Also wenn die allgemeinen Regelungen des Lex Generalis sind für alle generell, dann gibt es eben besondere Regeln für jetzt in unserem Fall LKW- und Omnibusfahrer. Die haben den 21a im Arbeitszeitgesetz, der basiert auf der Richtlinie 2002/15 EG. Und da ist auch wieder ein ganz spezieller Punkt damit verbunden, weil wir haben ja, jetzt fängt die Komplexität schon gleich richtig an, wir haben ja in Deutschland die Regelung, dass Fahrzeuge aufzeichnungspflichtig sind mit mehr als 2,8 Tonnen zulässiger Höchstmasse über die Fahrpersonalverordnung / das Fahrpersonalgesetz. Und da muss eben allen, die jetzt hier zuhören, klar sein, dass dieser 21a im Arbeitszeitgesetz, also dieses Lex Specialis, nur gilt, wenn der Fahrer originär der EU-Verordnung 561/2006 unterliegt. Und da haben wir ja zum
Und jetzt
Beispiel,
wird's ja spannend.
Ja, spannend ist immer. Aber lass mich, bevor wir auf die Änderung eingehen, noch kurz sagen, zwei Beispiele. Also wer jetzt zum Beispiel nicht diesem 21a unterliegt, ist jemand, der im öffentlichen Personennahverkehr einen Omnibus mit diesen 50 Kilometer Streckenlänge bewegt. Weil der ist ja von der 561/2006 komplett ausgenommen und ist dann nur national geregelt. Und genauso wäre es jetzt mit einem, der ein, ich sag mal, so ein Mercedes Vito fährt, also ein 3-Tonnen zulässige Höchstmasse-Fahrzeug. Der muss Lenk- und Ruhezeiten einhalten und der muss auch das Arbeitszeitgesetz einhalten, aber der kann eben nicht diese Sonderregelungen im 21a anwenden. Und du darfst jetzt noch was, Sascha, zu der weiteren Verkomplizierung ab 1.7.26.
Ja, genau.
Sein.
Ab 1.7. haben wir ja die Besonderheit, dass bei grenzüberschreitenden oder bei grenzüberschreitender Güterbeförderung wir einen neuen Ansprechpartner bekommen, was die Aufzeichnungspflicht über den digitalen Fahrtenschreiber angeht. Denn da wird es dann ja so sein, dass wir das Fahrzeuge zur Güterbeförderung, ja, obwohl das ja auch wieder falsch ist, Fahrzeuge zur Güterbeförderung, also Güterbeförderung mit Fahrzeugen, so heißt es ja wiederum richtig, bei grenzüberschreitender Güterbeförderung oder bei grenzüberschreitender Güterbeförderung durchgeführt wird, dass die dann ja Aufzeichnungspflicht sind über den Fahrtenschreiber. Und somit haben wir dann ja quasi das, was bisher im Fahrpersonalrecht, in der Fahrpersonalverordnung geregelt war, also was du schon sagtest, über 2,8 Tonnen, ist dann ja automatisch in der 561/2006 vorhanden.
Genau. Da wird das Kuriose ist halt wieder, fahre ich nur national rum, bin ich praktisch, darf ich die Sonderregeln aus dem 21a Arbeitszeitgesetz nicht anwenden. Fahre ich am nächsten Tag dann grenzüberschreitend, gilt plötzlich der 21a für mich.
Ja.
Ja, weil ich dann ja dem EU-Recht direkt unterliege. Also das ist wirklich eine grauslige Situation, in die wir da reinlaufen. Ja, weil die Novelle Fahrpersonalrecht, die ist ja wie immer nur angekündigt. Jetzt im Februar sollte ja ein Referentenentwurf veröffentlicht werden. Ich habe Stand heute, haben wir jetzt Ende Februar, noch keine Info dazu, dass da was passiert ist. Also aktuell ist das GÜKAG veröffentlicht worden, die Novelle, und auch zur Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung haben wir jetzt einen Referentenentwurf, was geändert werden soll. Aber beim Fahrpersonalrecht steht es weiter aus, und da ist die große spannende Frage, ob danach der Novelle, wenn die vielleicht bis Ende diesen Jahres durchgehen sollte, was ja schön wäre, wenn es so wäre, ob dieses Spannungsfeld aufgelöst wird. Also ich habe da kein Bauchgefühl dafür. Ich befürchte aber, dass uns das wirklich noch länger begleiten wird, dass es sehr komplex wird, dieses Thema darzustellen.
Ja, was ich noch schnell ergänzen möchte, ist eben, du hattest gesagt, das ist eine grauselige Situation und wir haben ja mehrere grauselige Situationen. Und da würde ich gerne noch mal schnell den Hinweis geben. Also wir sind jetzt den Hinweis aufs Deutsche Fahrtenschreiberforum e.V. Wir sind also jetzt so weit, dass wir Mitglieder aufnehmen können. Alles steht. Deswegen vielleicht hier noch mal der Hinweis. Wer also wirklich Interesse hat, daran teilzunehmen, diese grauseligen Situationen in irgendeiner Art und Weise mitzugestalten bzw. mitzuverbessern, der möge sich doch bei uns melden und uns in unserer Tätigkeit unterstützen.
Genau. Also ihr geht auf dff-ev.de. Wir haben jetzt gerade leider noch die etwas unschöne Situation, dass das mit der Webseite noch nicht so hundertprozentig ist, wie wir uns das selber vorstellen. Aber mit bisschen Rumklicken kommt ihr auf jeden Fall auf unsere Seite und könnt euch anmelden. Also könnt da die Mitgliedschaft beantragen. Da freuen wir uns sehr. Und wenn es da Fragen gibt, ihr habt ja hier zu diesem Podcast die E-Mail-Adresse kontakt@tachocast.de. Und ansonsten wäre auch kontakt@dff-ev.de eine Mailadresse, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr da Fragen habt.
Gerade gestern kriegte ich einen Anruf zu diesem Thema und dann fragte er, ja, welche Vorteile habe ich, wenn ich in eurem Verein mit drin bin? Ja, ganz einfach. Meiner Meinung ist der Vorteil, dass es Leute gibt, die sich mit diesen Problematiken, die wir haben, auseinandersetzen und Lösungsvorschläge anbieten, die dann im Nachgang hoffentlich, das ist ja unser Plan, ja, dementsprechend angepasst werden.
Genau,
So,
also wir
da
bauen
liegt der
alle ein.
Vorteil, dass du als Unternehmer quasi davon profitieren kannst, dass wir da eventuell das eine oder andere erreichen können.
Genau, wir brauchen halt alle gemeinsam einen langen Atem. Wer da in dem politischen Geschäft schon mal aktiv war, der weiß, dass da 2, 3, 5 Jahre im Zweifel gar nichts sind. Manchmal dauert es sogar 10 Jahre, bis man sich in einer besseren Situation wiederfindet. Aber wir brauchen halt den Support aus der Fläche, wir brauchen die Fachleute aus der Fläche. Und ein weiterer Benefit ist halt, wenn ich dabei bin, ich habe Ansprechpartner, ich kann Probleme einbringen und ich kriege dann vielleicht auch einen Experten, zum Beispiel gerade, wie wir eingestiegen sind mit dem Thema Kontrolle. Also da sind wir natürlich auch als Ansprechpartner da, um dann Anwälte zu vermitteln und Einschätzungen abzugeben, unverbindliche natürlich, wenn sie von uns kommen, wie man seine Probleme auch lösen kann. Ja, also es sind ganz viele verschiedene Themen, die da, wie man profitieren kann von diesem Austausch, von diesem Netzwerk, das sich da zusammenballt. Okay.
Gut, so, das haben wir.
Jesus. Ja.
Gehen wir ins Arbeitszeitgesetz
So
rein,
machen
gucken
wir
uns
es.
das ein oder andere mal an. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist schon mal Paragraph 1, nämlich der Zweck dieses Gesetzes. Das ist das, was ich in der Praxis auch immer so feststelle, dass die Leute gar nicht verstehen, worum geht es denn überhaupt? Die Leute, also das Fahrpersonal, meiner Meinung nach sollte erstmal verstehen, dass dieses Gesetz, dass es das gibt für die Sicherheit
Ja.
und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer. So, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und irgendwo denke ich immer, Freunde, versteht ihr gar nicht, was der Gesetzgeber will? Es ist nicht immer alles gut, was ein Gesetzgeber uns bietet, das ist ja ganz klar, aber im Grundsatz ist ja der Gedanke schon mal gar nicht schlecht. Nur die Umsetzung vielleicht ist später nicht ganz so berauschend, aber der Grundsatz ist doch gut, dass ich sage, Mensch, ich will dich als Arbeitnehmer erstmal schützen.
Genau, es ist wie immer so ein Geben- und Nehmen-Thema. Das kommt gleich aus Paragraph 1, Nummer 1 raus. Also einerseits wird der Arbeitnehmer geschützt und andererseits kriegt der Arbeitgeber durch das Arbeitszeitgesetz eine Möglichkeit, den Arbeitnehmer auch gewissermaßen flexibel einzusetzen. Also ja, das ist eben dieses Geben und Nehmen. Der Arbeitnehmer kriegt Schutz und der Arbeitgeber kriegt Möglichkeiten, ja,
wobei,
in einem gewissen Rahmen.
Wobei diese Flexibilität, ja, da kann man vielleicht auch drüber streiten. Also diese Flexibilität ist auch hier meiner Meinung nach natürlich für den einen oder anderen nicht so gegeben. Also sprich, sagen wir mal, ich habe einen Kunden, die haben eine die fahren mit Betonpumpen durch die Gegend.
Ja.
Und das ist ja ein Problem, Saisonarbeit.
Mhm.
Ja, die allgemeinen Regelungen gelten für die Mitarbeiter. Und die sagen, ja, aber was soll ich, wenn jetzt bin ich auf der Baustelle, ich bin am Beton am Pumpen. So, und jetzt müsste ich ja normalerweise sagen, so, Freunde der Nacht, ich muss jetzt Feierabend machen, weil ich habe meine 10 Stunden rum, weil ich muss ja nach Hause fahren auch noch.
Mhm.
Da hört man schon eben ab und an mal, dass es nicht so sehr flexibel ist für Einzelne eben. Ne?
Ja, wobei wir da ja immer über Fälle reden, wo wir schon an der Obergrenze agieren. Und das ist halt immer der Punkt. Das ist ja auch die Sichtweise dann der staatlichen Ordnung. Also ihr dürft ja die Leute schon ziemlich stark beanspruchen, also bis zu 10 Stunden. Und das muss auch dann auch mal reichen. So ist halt da die Grundhaltung.
Und ja, ich glaube, das Problem, das ist eher der Fachkräftemangel. Also die sagen ja, wir kriegen keine Leute. Und was soll ich denn jetzt machen auf der Baustelle, wenn ich keine Leute habe? Also wenn ich jetzt ausreichend Leute hätte, dann könnte ich sagen, pass auf, du arbeitest jetzt meinetwegen 10 Stunden. So, und dann kommt die zweite Schicht. Aber
genau.
Die zweite Schicht könnte er gar nicht einsetzen, weil er gar keine Leute dafür hat. Das ist wahrscheinlich eher das Problem, was sie haben.
Ja, und auch wenn er sie hätte, wäre er kostenseitig der Arbeitgeber nicht konkurrenzfähig im Regelfall. Ist ja auch gerade ein Fall, den ich behandle, wo die Straßenreinigung machen und da abhängig sind von anderen, die vorher ihren Job machen müssen und dann haben die Wartezeiten und da kann ich ja nicht sagen, ja, ich halte für jeden Arbeitnehmer, den ich habe, noch einen halben Arbeitnehmer vor, der den dann ablösen kann, dann habe ich Kostenstrukturen, mit denen bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Also das ist wirklich ein komplexer Punkt, aber zentral ist eben, das Arbeitszeitgesetz ist nicht dafür gemacht worden, super starre Regelungen zu schaffen, sondern es ist, natürlich gibt es Obergrenzen, aber solange ich mich innerhalb dieser Obergrenzen bewege, habe ich ein sehr hohes Maß an Flexibilität, auch bei der individuellen Arbeitszeitgestaltung. Okay?
Ja. Gut, was ist denn überhaupt Arbeitszeit? Diese Frage müsste man natürlich auch erstmal stellen und beziehungsweise man muss es dann auch natürlich beantworten.
Ja.
Auch das ist im Arbeitszeitgesetz in Paragraph 2 definiert, was die Arbeitszeit ist im Sinne dieses Gesetzes, nämlich die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen.
Mhm.
So, dann stellt sich für mich die Frage, wann ist denn dein Arbeitsbeginn und womit dokumentierst du deinen Arbeitsbeginn? In der Praxis ist es ja auch sehr unterschiedlich. Also es gibt ja die einen oder anderen, die sagen so, ich habe jetzt meine ausreichende Ruhezeit durchgeführt und gebe jetzt am Fahrtenschreiber, gebe ich jetzt meine Arbeitszeit ein durch das entsprechende Symbol sonstige Tätigkeiten. Für mein Verständnis ist das nicht ganz richtig, weil ja auch der Gesetzgeber über die 165/2014 sagt, pass auf, du musst zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende eben auch quasi den Fahrtenschreiber bedienen und du musst also anstempeln, abstempeln und das funktioniert ja über die Ländereingabe.
Mhm.
So, also auch dann können wir wieder hergehen und sagen, wann ist denn dein Arbeitsbeginn? Ist der Arbeitsbeginn der Zeitpunkt zum Stecken der Fahrerkarte oder wäre es theoretisch auch möglich, dass mein Arbeitsbeginn schon vor dem Stecken der Karte stattgefunden hat.
Ja, also das sind natürlich Spezialfragestellungen, die jetzt mit unseren Lkw- und Busfahrern zu tun haben. Wir müssen ja immer sehen, wir sind ja jetzt noch auch in den allgemeinen Regelungen.
Ja.
Nichtsdestotrotz tritt dort genau die gleiche Fragestellung zutage. Also ich habe mir jetzt erst vor, wie lange ist es her, 5, 6 Tage, gab es ein Urteil ein EuGH-Urteil, Grundlage war ein Fall aus Spanien, wo Leute bei irgendeiner Umweltschutzorganisation beschäftigt sind, die sollen sich irgendwo versammeln, morgens gemeinsam mit einem PKW zum Einsatzgebiet fahren und am Abend wieder zurückfahren. Ja, und dann kam der Arbeitgeber auf die Idee, ja, diese Fahrten zu der eigentlichen Arbeitsstelle und zurück von der Arbeitsstelle, davon zahle ich entweder gar keine oder ich zahle nur eine von beiden. Ich kenne das auch von Leuten aus Schulungen, aus dem Baugewerbe. Da kommen die Arbeitgeber auf die Idee, ja, wenn ihr da morgens zur Baustelle fahrt und abends wieder zurück, das ist keine Arbeitszeit. Und so hat jede Branche, da können wir in die Gesundheitswirtschaft, in die Gastronomie, in jede einzelne Branche reingehen. Da gibt es für fast alle Einzelfälle, Situationen schon irgendein Urteil, irgendeine Rechtsprechung, irgendeine Sonderregelung. Das ist natürlich auch, was wir jetzt hier gerade vorgelesen haben aus Paragraph 2 Absatz 1, ist natürlich auch eine super offene Beschreibung. Also was heißt von Beginn bis zum Ende der Arbeit? Das ist eben das, was der Gesetzgeber gern tut, da etwas schwammig zu bleiben. Wir gehen ja nachher noch in unser Lex Specialis rein, in den 21a. Und dort ist es zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel konkreter gefasst, was zum Beispiel auch Tätigkeiten sind eines LKW- oder Omnibusfahrers. Aber für alle Arbeitnehmer ist es halt, also ich bin, ich sag's mal vereinfacht so, ich stehe dem Arbeitgeber zur Verfügung. Die Juristen haben ja dieses Andienen der Arbeitskraft, wenn das der richtige Begriff ist. Ja, also sobald ich meinem Arbeitgeber meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle, beginnt meine Arbeitstätigkeit und sobald ich das eben nicht mehr tue, endet sie. Und der Arbeitgeber ist ja dann gehalten, meine Arbeitskraft in Anspruch zu nehmen. Kann er das nicht, geht's halt zu seinen Lasten. Bei mir tickt die Uhr. Ja, ich versuche, so allgemein versuche ich es jetzt mal darzustellen.
Ja, und was sich ja auch daraus ergibt, weil ja gesagt wird, Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen, ist ja für mein Verständnis, das ist ja quasi die Bereitschaftszeit, von der wir im Lex Specialis, also im Paragraph 21a ja sprechen können. Die gibt es ja hier gar nicht.
Nee, also ein normaler Arbeitnehmer, der hat unglaubliche Schwierigkeit, also sagen wir mal so, ein Arbeitgeber eines normalen, in Anführungszeichen, Arbeitnehmers, der hat unglaublich große Schwierigkeiten, aus dem Arbeitszeitgesetz heraus solche Wartezeiten als etwas anderes als Arbeitszeit zu deklarieren. Ja? Mhm. Also die Lkw-Fahrer, die Omnibusfahrer haben da, beziehungsweise die Arbeitgeber von Lkw und Omnibusfahrern haben da ein sehr weitreichendes Instrument an die Hand bekommen mit diesen Bereitschaftszeiten, die ein Schuhhändler oder ein Hotelbetrieb oder was auch immer, halt ein anderer Arbeitgeber aus einer anderen Branche so gar nicht anwenden kann.
Mir fällt gerade ein, ich habe einen Kunden, die machen so Rohrtechniken. Und die haben auch mal die Frage gestellt, ja, also was ist denn, wenn wir uns in Bereitschaftszeit halten müssen, weil es möglich wäre, dass wir also irgendwo einen Rohrbruch haben oder so. Ja, dann müssen wir eigentlich sagen, ja, diese Bereitschaftszeit, sicherlich, es ist ja eine Wartezeit, aber diese Wartezeit in deinem Bereich, weil du nicht ein Fahrzeug fährst, wo du in den Paragraph 21a hineinfällst, sondern du bleibst im grundlegenden Arbeitszeitgesetz, ist ja somit Arbeitszeit.
Ja, vor allem das heißt, weiß also, selbst ich ja nie, komme ich heute zum Einsatz? Und genau. Wenn ich heute zum Einsatz komme, komme ich um 10 Uhr oder um 14 Uhr oder nachts um 23 Uhr zum Einsatz.
Richtig. Und vielleicht habe ich schon 8 Stunden Bereitschaftszeit in Anführungsstrichen gehabt. So, jetzt kommt mein Einsatz. Das heißt also, ich dürfte im Grunde jetzt noch 2 Stunden arbeiten und dann müsste ich quasi die Baustelle wieder verlassen.
Ja, also es gibt da im Arbeitszeitgesetz schon, ich hoffe, ich nehme jetzt die richtigen Begriffe, es gibt die Rufbereitschaft. Und es gibt den sogenannten Bereitschaftsdienst. Also das hat jetzt nichts mit unseren Sonderbereitschaftszeiten aus dem 21a zu tun. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und was wir auch noch kurz ansprechen sollten, wir besprechen jetzt ja mehr oder weniger nur das, was im Gesetz steht. Es ist natürlich möglich, dass ihr persönlich, die hier zuhört, ihr habt vielleicht einen Tarifvertrag oder ihr habt eine Betriebsvereinbarung, die auf einem Tarifvertrag beruht oder auch nicht auf einem Tarifvertrag beruht. Und da können sich natürlich abweichende Regelungen ergeben. Ja, und da können natürlich auch Bereitschaftsdienste geregelt sein. Da gibt es eine explizite Öffnungsklausel, ich glaube im Paragraph 7 Arbeitszeitgesetz, dass wenn meine Arbeit viel Bereitschaftsdienste und Wartezeiten enthält, dass ich dann die tägliche Arbeitszeit auch über 10 Stunden hinaus verlängern kann. Und das ist eben genau das, was du ja angesprochen hast, Sascha. Es ist halt, erstmal ist es alles Arbeitszeit, weil ich, wenn ich es nicht von vornherein weiß, dass ich jetzt doch nichts zu tun habe, sondern erst in 2-3 Stunden, dann kann es halt nach dieser grundsätzlichen Systematik des Arbeitszeitgesetzes nichts anderes als Arbeitszeit sein. Und dann ermöglicht mir eben so eine Öffnungsklausel, die dann durch Tarifvertrag, durch Betriebsvereinbarung ausgestaltet wird, über die 10 Stunden hinaus in Anführungszeichen Arbeitszeit zu haben, die ja dann zum großen Teil auch aus passiver Tätigkeit, also aus Nicht-Tätigkeit besteht, etc.
Ja, ja.
Aber ich verrenne mich hier schon wieder in die exotischen.
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, genau. Nächster Termin ist um 15 Uhr.
Okay, also.
Gehen wir weiter.
Ja. Die Frage, warte mal kurz, ich frage mich, ja? Ist es klug, jetzt kurz doch in den 21a zu springen, wenn wir über das Thema Arbeitszeit reden? Weil sonst müssen wir nachher nochmal zurück. Ja, also.
Ja, machen wir einfach.
Willst du das erklären, was da drin steht?
Lass mich kurz überlegen, um deinen Gedanken natürlich jetzt auch aufzufassen.
Ja, weil hier ja, also wenn ihr in die Richtlinie 2015 reingeht, die haben wir unten verlinkt in den Shownotes, da wird halt sehr konkret beschrieben, also bei Fahrpersonal. Ja, wir sind jetzt nicht mehr bei Allgemeinregelung, sondern wir sind jetzt schon im Lex Specialis, in der Sonderregelung, da steht eben drin, bei Fahrpersonal ist die Arbeitszeit die Zeitspanne zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende, während der Beschäftigte an seinem Arbeitsplatz ist, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht, also oder, ja, er ist da oder er steht zur Verfügung und natürlich auch die Zeiträume, während der er seine Funktion oder Tätigkeit ausübt. Und dann kommen Beispiele sozusagen oder dann wird es etwas konkreter benannt. Also alle Zeit sämtlicher Tätigkeiten im Straßenverkehr und zu diesen Tätigkeiten gehört das Fahren, das Be- und Entladen, die Hilfe beim Ein- und Aussteigen der Fahrgäste, auch Kontrollen, Behördenformalitäten, Formalitäten beim Kunden, Anmeldung, Abmeldung, bla 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 bla, Reinigung und technische Wartung wird auch noch extra angeführt. Also man hat es hier für den LKW, für den Omnibusfahrer sehr, sehr, sehr konkret gefasst, um da auch keine großen Fragezeichen überzulassen.
Du hast Personenbeförderung angesprochen, da kriege ich gleich wieder so einen Gedanken in meinen Kopf, das frage ich hier auch bei den Schulungen, in den Pausen der Verkauf zum Beispiel von Getränken, wie das wohl gehandhabt wird. Aha. Ich kriege mittlerweile immer die Antwort, ja, wir verkaufen keine.
Offiziell.
Ja, offiziell, ja. Genau. Was auch ein Punkt ist, Fahrpersonal, wir müssen ja auch immer Definitionen darlegen. Wir müssen ja wissen, was hat sich denn der Gesetzgeber dabei gedacht, wenn er von bestimmten Begriffen spricht. Und du hast ja eben gesagt, Fahrpersonal, und hier sind also alle Arbeitnehmer betroffen, einschließlich Praktikanten und auch Auszubildende. Also ich muss ja immer einen Ansprechpartner haben für irgendeine rechtliche Grundlage. Wer ist der Ansprechpartner dieser rechtlichen Grundlage, die geschaffen worden ist? Und wenn hier vom Fahrpersonal gesprochen wird, dann ist also, wie gesagt, alle Arbeitnehmer und auch die Praktikanten und auch die Auszubildenden, die sich also im Grunde da angesprochen fühlen können oder müssen.
Genau, aber sie müssen halt, wie wir ja eingangs schon mal kurz erwähnt haben, Sie müssen der EU-Verordnung 561/2006 originär unterliegen.
Ganz genau.
In diesem speziellen Fall. Weil ansonsten, das haben wir eingangs auch nicht angesprochen, also wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum allgemeinen Recht, also ich mache das gern mit einer Pyramide, und dass es ein bisschen optisch ist. Also ihr stellt euch eine Pyramide vor, auch zweidimensional, also vielleicht ein Dreieck. Und unten, wo das Dreieck auf dem Boden steht, da ist das allgemeine Arbeitszeitgesetz. Und wir sind jetzt schon in der Pyramide, in dem Dreieck, bisschen nach oben gestolpert, in dieses Lex Specialis hinein. Ich gehe jetzt wieder runter, weil für wen gilt das Arbeitszeitgesetz? Und das sind alle abhängig Beschäftigten, die sozusagen weisungsgebunden arbeiten. Und dann gibt es immer das schon ein schönes Thema mit den leitenden Angestellten. Und das ist wieder sehr einzelfallgetrieben, ab wann wir von einem leitenden Angestellten sprechen, weil der soll dem Arbeitszeitgesetz nicht unterliegen. Ich sage es mal ganz allgemein, ohne da jetzt jeden Einzelfall damit abzubilden, wenn jemand selbstständig Entscheidungen treffen kann, insbesondere Personalentscheidungen, wenn ich jemanden anstellen kann und jemand entlassen kann, dann bin ich leitender Angestellter. Und das heißt also, der überwiegende Teil unserer leitenden Angestellten, die wir so wahrnehmen, also Bereichsleiter, Abteilungsleiter, sonst was, sind keine leitenden Angestellten, weil die immer noch einen anderen fragen müssen, den der ganz oben, die ganz oben sitzt, ob sie das jetzt wirklich dürfen. Ja, also das noch zum Geltungsbereich insgesamt.
Ja.
Und Beamte und Soldaten sind auch außen vor, weil die haben Sonderregelungen. Okay, schon wieder abgedriftet.
Ja.
Also ihr wisst jetzt, dass es für die Arbeitszeitdefinition, was ist Arbeitszeit, gibt es für alle eine sehr oberflächliche Definition. Für die Fahrer von aufzeichnungspflichtigen Fahrzeugen gemäß EU-Recht ist es deutlich konkreter gefasst.
So, dann müssen wir weitergehen in die Arbeitszeit der Arbeitnehmer. Das heißt, wir sind ja in der grundlegenden Rechtsprechung. Mhm. Das wäre Paragraph 3 des Arbeitszeitgesetzes. Da wird ja die werktägliche Arbeitszeit beschrieben.
Mhm.
Grundsätzlich 8 Stunden, die nicht überschritten werden dürfen. Ich kann verlängern auf 10 Stunden, wenn ich innerhalb eines entsprechenden Zeitraums, und in dem Fall wäre dieser Zeitraum, den wir berücksichtigen müssen, 24 Wochen beziehungsweise 6 Kalendermonate. Und in diesem Zeitraum darf die werktägliche Arbeitszeit 8 Stunden im Schnitt nicht überschritten werden. Ja, ich sehe hier aber wieder ein Problem, also aus meiner Sicht, nämlich was ist die werktägliche Arbeitszeit? Wann beginnt meine werktägliche Arbeitszeit? Haben wir es, wie es in der 561 2006 ist, haben wir den 24-Stunden-Zeitraum oder haben wir hier den Kalendertag? Also es ist ja nirgendwo im Arbeitszeitgesetz genau beschrieben. Es wird ja nur von der werktäglichen Arbeitszeit gesprochen, also werktags. Ja. Können wir hergehen und sagen, ja, Montag bis Samstag, der Samstag ist auch ein Werktag, aber es fehlt der genaue Bezugszeitraum.
Ich tue mir ganz schwer, weil das ist sowas, was oft passiert. Aus meiner Sicht ist es nicht erlaubt, diesen Begriff werktägliche Arbeitszeit mit dem Werktag in irgendeiner Form in Verbindung zu bringen. Weil das ist nicht, also ich habe hier so einen fetten Schinken, so ein Arbeitsrechtshandbuch. Ja, 1895 Seiten Dünnblattdruck, und es kommt da ganz deutlich zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber nicht die Werktage regeln wollte, weil das gibt ja auch eine Konnotation, eine Verbindung zu einem Kalendertag her, also von 0 Uhr bis 24 Uhr. Und das war nie Intention des Arbeitszeitgesetzes, etwas auf den Kalendertag zu beziehen. Wir haben natürlich einen Bezug insoweit, als das Arbeitszeitgesetz den Sonntag und die gesetzlichen Feiertage besonders schützt. Insoweit ja, was wir umgangssprachlich als Werktag bezeichnen, also Montag bis Samstag, schwingt schon gewissermaßen durch. Aber hier zu sagen, es hätte etwas mit einem Kalendertag zu tun, da verwehre ich mich
vollständig. Ja, ich finde es auch sehr schwierig.
Tritt nirgends zutage, dieser Geist, der hier jetzt gerade angesprochen wird.
Man könnte sich jetzt vorstellen, dass man ja, weil wir im grundlegenden Bereich des Arbeitszeitgesetzes sind, könnte man sich jetzt vorstellen, dass man sagt, so, ich nehme jetzt mal den Büroangestellten oder wen auch immer, der beginnt morgens um 8 Uhr und macht meinetwegen um 16 Uhr Feierabend. So, da könnte man ja das auf den Kalendertag ziehen.
Ja.
Aber das grundsätzlich wieder zu machen, ist meiner Meinung nach auch nicht passend.
Ja, so ein Schichtarbeitnehmer oder jemand, der halt flexibel tätig ist,
genau.
Das ist ja die Verknüpfung zu Paragraph 1. Wir wollen flexibel sein. Ja? Das Arbeitszeitgesetz will Flexibilität reinbringen. Und dann zu sagen, wir haben einen fixen, starren Bezugszeitraum, Kalendertag zum Beispiel, das funktioniert nicht, das geht so nicht. Weil wenn ich dann einmal um 6 Uhr anfangen würde zu arbeiten, dann bin ich ja mehr oder weniger gezwungen, jeden Tag um 6 Uhr anzufangen, wenn das so ein fixer Bezugsrahmen wäre. Also lasst uns das mal so interpretieren. Der Begriff werktägliche Arbeitszeit ist ein Tag, an dem ich werke, also an dem ich arbeite. Ja, und dieser Tag, der ist eben nicht gleichzusetzen mit dem Kalendertag, sondern der hat eher den Geist, den wir zuletzt, ich glaube Folge 12, besprochen hatten, wo wir über das Zeitsysteme gesprochen haben im Fahrpersonalrecht, nämlich dieses sogenannten 24-Stunden-Zeitraumes. Also es ist weiterhin auch ein Verfügungsrahmen. Ich will noch ein kurzes Beispiel machen. Im Arbeitszeitgesetz ist es auch vollkommen legitim. Ich sage, ich fange nachts um 1 Uhr an zu arbeiten und dann arbeite ich 7 Stunden. Und dann mache ich eine Tagesruhezeit von 11 Stunden. Dann sind also 18 Stunden vergangen. Es ist 19 Uhr, weil ich ja erst nachts um 1 Uhr angefangen habe zu arbeiten. Um 19 Uhr habe ich die Tagesruhezeit, die tägliche Ruhezeit, vollständig eingelegt. Dann darf ich um 19 Uhr wieder anfangen zu arbeiten.
Ja, sehe ich genauso.
Und das heißt, auf den Kalendertag bezogen, darf ich deutlich über 10 Stunden arbeiten.
Ja, Wir haben die Ruhezeit in Paragraph 5 festgelegt und da steht ja ganz klar drin, nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit steht ja nichts davon drin, dass ich 8 Stunden arbeiten muss oder 10 Stunden arbeiten muss, sondern es wird ja gesagt, naja, nach Beendigung deiner täglichen Arbeitszeit, kann ja auch schon nach 2 Stunden, nach 3 Stunden sein, muss eben eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden durchgeführt werden.
Ja.
So, wenn ich das dann erledigt habe, das heißt also, ich habe jetzt, wie du schon in deinem Beispiel gesagt hast, 7 Stunden oder was auch immer gearbeitet und mach jetzt 11 Stunden Ruhezeit, ja, dann kann doch der nächste Arbeitstag beginnen. Ja. Und ich bin unter Umständen immer noch am selben Kalendertag.
Ja. Wobei, bevor ich jetzt mir wieder eine Kritik einfange, mein Beispiel war natürlich falsch, weil wenn ich 7 Stunden arbeite, muss ich natürlich noch eine halbe Stunde Pause haben. Da kommen wir aber gleich dazu. Nee, aber das ist Fakt, ja. Also es gibt hier, es ist das Ziel, die Flexibilisierung und deshalb dürft ihr die werktägliche Arbeitszeit nicht stur und fix für den Zeitraum Montag bis Samstag sehen. Insbesondere, weil wir ja Branchen haben, die über ein Paragraph 7 zum Beispiel ist es, glaube ich, oder Paragraph 10 und so weiter. Da gibt es abweichende Regelungen, Sonderregelungen, Sonntagsbeschäftigung ist doch erlaubt und so weiter und so fort.
Ja, ich denke, das, was einen durcheinander bringt, ich sag mal, wenn man jetzt den Pkw-Fahrer nimmt, der meinetwegen in der Fahrschule sitzt, so dann gibt es da ja auch diesen Begriff Werktags. So, ja. Und da bezieht sich dieser Werktag auf den Montag bis Samstag, wo immer die Frage war, ist der Samstag ein Werktag? Ja, nein. Also habe ich jetzt an dem Samstag hier meinetwegen Haltverbot? Ja, nein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in den Hinterköpfen drin. Und dann könnte es passieren, dass man hier diesen Begriff werktägliche Arbeitszeit auch wieder darauf bezieht.
Also
so wird also auch alles durcheinander geworfen. Ne? So wird auch alles durcheinander geworfen.
Also wichtig ist halt, dass ihr wisst, dass wenn ihr diese Wochenbezugsräume zählt, 48 Stunden, 60 Stunden, die haben natürlich immer im Hinterkopf, dass jemand auch 6 Tage arbeitet hintereinander. Also ich greife jetzt schon mal ein bisschen vorweg, aber wenn wir 60 Stunden in einer Kalenderwoche erreichen wollen, müssen wir 6 Tage arbeiten von 7. Weil wenn wir nur 5 Tage arbeiten, dann ist das Maximum 50 Stunden, weil wir ja an 5 Tagen, ja, wobei ist das eigentlich richtig, was ich sag? Ist eigentlich nicht richtig. Nee, das ist nicht richtig, was ich sag. Weil wenn wir mein Beispiel von gerade her nehmen, dass ich arbeite 10 Stunden, mache dann 11 Stunden Pause, dann kann ich ja schon den nächsten Arbeitstag beginnen.
Ja.
Also ich schaff's auch, wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen von Montag bis Freitag arbeite, kann ich es natürlich rein theoretisch auch schaffen, in diesem Zeitraum 60 Stunden zu arbeiten. Zentral ist aber halt zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende, also unterbrochen dann durch eine tägliche Ruhezeit, darf ich eben maximal 10 Stunden arbeiten.
Mhm.
Jesus.
Ja. Ja. Was ich auch immer interessant finde, ist ja die Verbindung der 561, also der Tageslenkzeit und der Bezug zur täglichen Arbeitszeit.
Mhm.
Auch da müssen wir ja immer wieder unterschiedliche rechtlichen Grundlagen vergleichen. Also die 561 sagt, ey, du darfst zweimal die Woche oder zweimal, halt aufpassen wieder, du darfst zweimal zwischen 2 wöchentlichen Ruhezeiten darfst du 10 Stunden...
zweimal pro Kalenderwoche bitte.
Okay. 10 Stunden Lenkzeit haben. Ne, aber 10 Stunden Lenkzeit, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist ja gar nicht möglich, weil ich ja parallel das Arbeitszeitgesetz habe und eben die Abfahrtskontrolle, die ich durchführen muss, ist ja schon quasi eine Arbeitszeit. Und wenn ich 10 Stunden Lenkzeit habe und würde dann also quasi eine Abfahrtskontrolle noch durchführen an dem Tag, dann habe ich ja schon das Problem, dass ich im Verstoßbereich bin.
Genau, man muss es halt auch hier wieder differenziert sehen.
Dass wir so aufpassen müssen mittlerweile mit diesen Begriffen. Ne? Also wir wissen, was wir meinen und müssen aber, damit die anderen natürlich das auch verstehen, was wir sagen, ist ja eigentlich auch rechtens.
Ja. Also was noch vielleicht zu deinem Punkt zu ergänzen ist, man muss natürlich sehen, aus welcher Brille betrachte ich das Ganze. Wenn ich jetzt der Arbeitnehmer bin, wenn ich es jetzt nur vom monetären, vom Bußgeld her sehe, wäre es mir als Fahrer erstmal schnuppe, ob ich die 10 Stunden lenke oder nicht, weil den daraus sich ergebenden Arbeitszeitverstoß, den muss ich nicht bezahlen.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Ja, weil das Arbeitszeitgesetz, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr da hinten in die Ordnungswidrigkeiten-Paragraphen reinschaut, da findet ihr als Bußgeldadressaten, also derjenige, der sich falsch verhalten kann, findet ihr grundsätzlich nur den Arbeitgeber. Ja, also wenn jetzt der Fahrer 10 Stunden lenkt und insgesamt dann von mir aus 11 Stunden Arbeitszeit hatte, geht der Arbeitnehmer, der Fahrer, ohne Bußgeld raus, sofern er sich an alle Vorgaben gehalten hat drumherum. Das Bußgeld würde in dem Falle nur an den Arbeitgeber gehen. Es sei denn, der Fahrer verstößt vorsätzlich. Also hat der Arbeitgeber gesagt, Karl-Heinz, nach 10 Stunden lässt du den Löffel fallen und arbeitest nicht mehr. Und arbeitet der Arbeitnehmer dann vorsätzlich über die 10 Stunden hinaus, dann könnte natürlich eine Situation entstehen, dass auch der Arbeitnehmer für arbeitszeitrechtliche Verstöße belangt wird. Das ist aber nicht die Grundsystematik, die dem Gesetz zugrunde liegt.
Ja, wo man drüber nachdenken könnte, wäre ja auch, was würde denn passieren? Du hast jetzt über Bußgelder gesprochen. Mhm. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn jetzt der Arbeitnehmer, der also über seine 10 Stunden Arbeitszeit kommt und in der 11. Stunde verunfallt?
Eben.
Wäre es denkbar, dass dann, kommt ja die Berufsgenossenschaft ins Spiel, als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, gibt es dann da eventuell Probleme? Ich habe den Fall bisher nie gehabt, also nicht, dass ich mich erinnere, aber man kann ja trotzdem drüber nachdenken. Also wäre es möglich, dass dann da aus dieser Sicht gesehen, dass es da natürlich schwerwiegende Probleme gibt?
Ja, ich, also.
Hast du das gehabt schon?
Nein.
Hattest du so einen Fall?
Nein, ich hatte den Fall auch noch nicht. Mir ist mal einer zu Ohren gekommen, wo jemand im Außendienst beschäftigt war, großes Gebiet abgedeckt hat. Der Arbeitgeber hat ihn ausgestattet mit einer klaren Ansage. Also die hatten das verschriftlicht, dass hier nicht über 10 Stunden gearbeitet wird. Die hatten eine Firmenkreditkarte, die hatten jede Freiheit, sich mehr oder weniger jedes, ich sag mal, 3-Sterne-Hotel zu nehmen, das sie möchten. Und der Arbeitnehmer ist dann entgegen dieser Vorgaben des Arbeitgebers nach seiner Arbeit über 10 Stunden hinaus noch nach Hause gefahren. Und dann kam es eben zum Unfall und dann war hier eine persönliche Haftung des Arbeitnehmers wohlgegeben. Da habe ich aber keinen Beleg dafür, da habe ich keine Rechtsprechung dafür. Aber ich denke, da kann man zu einem gewissen Maße gesunden Menschenverstand auch anwenden, auch wenn das in unseren ganzen Rechtsvorschriften oft der Holzweg ist. Aber wie gesagt, wenn ich mich als Arbeitgeber schütze, indem ich eine klare Ansage mache, indem ich das verschriftlicht habe, indem ich den Mitarbeiter das kommuniziert habe, ihn das habe unterschreiben lassen und x-mal drüber geschult habe, wenn sich dann der Arbeitnehmer drüber hinwegsetzt und etwas macht, was ich nicht möchte, dann ist aus meiner Sicht das Tor geöffnet, um den Arbeitgeber aus der Schusslinie zu ziehen und zu sagen, das war jetzt dein Fehler, lieber Arbeitnehmer. Ja. Mhm. In unserem Kontext hier mit den Lkw-Fahrern dürfte es im Regelfall nie so weit kommen, dass solche Szenarien greifen, weil der Arbeitgeber, also zumindest die, mit denen ich bisher zu tun hatte, meines Erachtens nach nicht ein Interesse hat, hier eine Regelung zu treffen, sondern sich immer den Spielraum offen hält. Eben dann im Zweifel gegen ein Bußgeld, das dann ja in sehr seltenen Fällen mal anfällt, den Arbeitnehmer übermäßig zu beanspruchen.
Aber dieses Problem haben wir ja auch bei den Kraftfahrern, wenn es, sagen wir mal, darum geht, B- und Entladetätigkeiten zu dokumentieren, die also dann als sonstige Tätigkeit dokumentiert werden müssten. Aber damit ich meinen Arbeitstag eben schaffe, stellt der Fahrer bewusst oder unbewusst, in dem Fall wäre es wahrscheinlich dann bewusst, den Fahrtenschreiber auf das Symbol Bett. Ne? Auch da stellt sich die Frage, was würde denn passieren, wenn du während dieser Pause, die du durchführst, laut deines der Eingaben am Fahnenschreiber jetzt, sagen wir mal, von der Ladefläche fällst, also du verunfallst. Auch da wäre das natürlich eine spannende Frage.
Das ist bei mir immer das gleiche Thema. Egal, ob ich beim Unternehmen sitze, beim Unternehmer oder ob ich in der Schulung sitze, ich sage immer, Leute, denkt den ganzen Scheiß von hinten. Da passiert was, da geht was schief. Ja, bei mir ist immer die siebenfache Mutter mit dem Kinderwagen über den Zebrastreifen und die ist dann tot. Und dann geht's los, dann kommt die Staatsanwaltschaft, dann kommt die Berufsgenossenschaft, dann kommt die Gewerbeaufsicht, da kommen alle. Und dann wollen die was sehen und was hören und Erklärung haben. Und das muss den Leuten klar sein. Und vor allem auch den Fahrern, weil irgendwann kann ich mich nicht mehr aus der Verantwortung ziehen, wenn ich jeden Tag meine 13, 14, 15 Stunden zu arbeiten, sei eine coole Idee. Ja, das mag das so sein, aber wenn es zum Schwur kommt, wenn jemand tot ist, wenn jemand schwer verletzt ist, dann zählt alles, was davor war, nichts mehr. Und dann ist die Freundschaft mit dem Arbeitgeber dahin, weil dann rettet jeder nur noch seinen eigenen Kopf und seinen Hintern. Ich glaube, das habe ich hier auch schon 3 oder 4 Mal erzählt in vorigen Folgen, was da meine Grundhaltung ist. Und deshalb sollte man sich das aus meiner Sicht immer sehr, sehr, sehr gut überlegen, was man hier bereit ist, persönlich ins Risiko zu gehen.
Ja, aber da ist die Einstellung von uns als Mensch, ich nehme mich auch vielleicht gar nicht aus, wovon gehen wir aus? Wir gehen immer davon aus, dass uns nichts passiert. Also Klar. Wenn wir beide hier die Treppe runtergehen würden, dann würde ich davon ausgehen, dass du die Treppe runterfällst.
Ja,
und ganz nicht ich, ne, weil du eben deine Beine nicht voneinander kriegst.
Ja. Ja.
Und bin dann erschrocken, wenn ich auf einmal unten liegen würde. Und in den Schulungen, also ich falle auch immer wieder da rein, dass man immer wieder auf Kontrollen geht. Aber die Kontrolle ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eben der Unfall.
Ja.
So, und da müssen wir die Leute hinbringen und sagen, hey, was machst du denn dann? Nach deinem Unfall hast du ein Problem. Dein Leben ist unter Umständen nicht mehr so, wie es vorher gewesen ist. Weil jetzt geht es richtig zur Sache. Frage ist von den Versicherungen, wie kam es zu dem Unfall? Und. Ja. Nur Probleme, die du hast. Abgesehen von den körperlichen Problemen, die du vielleicht in dem Augenblick hast. Die ganzen Antworten, die du stellen musst und so weiter und so fort. Ich erlebe das ja. Wir arbeiten ja auch mit Kliniken hier zusammen. Und wir haben hier in Bad Oeynhausen eine Klinik von der BG. Da sind dann die Verunfallten. Und wenn es dann darum geht, dass man sie wieder zurück in den Job bekommen muss, nicht körperlich, sondern vom Kopf her, die haben Panikzustände, sind jung, hatten einen schweren Unfall. Es geht nicht darum, dass sie dass sie Schuld hatten, sondern es geht einfach darum, sie sind Opfer. Und sie hatten unfassbar viel Zeit, darüber nachzudenken, was da passiert ist. Und es baut sich diese Angstblockade auf.
Ja.
Also wir sollten vielleicht so ein bisschen weg von den Kontrollen und sagen, komm, wir müssen eigentlich den schlimmsten Fall nehmen, wenn der nie eintritt, ist gut, aber darüber müssen wir nachdenken.
Ja, und das betrifft alle Bereiche. Ich hatte hier, hat mir jemand zugeschickt aus einer Zeitung im Landkreis Reutlingen, die haben einen Fall verhandelt, da ist ein LKW-Fahrer mit 80 auf der Landstraße unterwegs gewesen, die dürfen ja nur 60, wie wir alle wissen. Dann ist da einer vor ihm abgebogen, illegalerweise. Der hat die natürlich voll getroffen oder zumindest seitlich getroffen. Und da ist einer gestorben. Und jetzt wurde verhandelt, ob der Fahrer da fahrlässig getötet hat. Weil wenn er nur 60 gefahren wäre, hat der Gutachter berechnet, hätte er das Auto entweder nicht getroffen oder nur ganz leicht touchiert. Da er schneller war, hat er das Fahrzeug mehr oder weniger voll getroffen.
Ja.
Es ging dann noch ganz gut für den Fahrer aus, aber das sind alles so Themen. Das muss man den Leuten klar machen, dass das auf sie selber zurückfällt. Und deshalb muss man hier nicht 5 Grad sein lassen, im Zweifel. Das ist ganz
zentral. Ja, und wir hatten ja auch drüber gesprochen, wenn wir jetzt wieder von den Unfällen weggehen. So, jetzt haben, ich hatte ja mal erzählt, diese Geschichte da in Hamburg vom Arbeitsgericht eben wegen Überstunden. Zuschläge und so weiter und so fort. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Weil die Leute sind alle am Schimpfen, sie verdienen kein Geld. Und da muss man sagen, ja, aber dann zeichne doch mal deinen Arbeitstag richtig auf.
Genau.
Ja, also arbeitnehmerfreundlich, nicht arbeitgeberfreundlich.
Mhm.
Gut.
Wichtig ist bei dem Thema Arbeitszeit noch zu sagen, 10 Stunden Obergrenze, da gibt es auch ein Bundesarbeitsgerichtsurteil. Das verlinken wir euch auch. Das hat das Aktenzeichen 5 Anton Siegfried 2/21. Da geht es jetzt auch nicht um eine Putzfrau oder um einen Feuerwehrmann oder irgendwas anderes, sondern da geht es eben genau um unsere Klientel, sprich den Fahrer, der der 561/2006 unterliegt. Und hier hat das Bundesarbeitsgericht vollkommen unmissverständlich klargestellt, dass wer 10 Stunden lenkt, einen Arbeitszeitverstoß begeht, weil die Limitierung auf 10 Stunden werktägliche Arbeitszeit gilt auch für Fahrer, die dem 21a Arbeitszeitgesetz unterliegen. So, dann können wir, denke ich, die 10 Stunden abschließen an der Stelle.
Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass wir natürlich, wenn wir 8 Stunden oder 10 Stunden nicht ununterbrochen arbeiten dürfen,
ja,
sondern dass wir dann natürlich in den nächsten Paragraphen reinkommen, der quasi, aufpassen, die Ruhepausen festlegt.
Mhm.
Ne, das heißt also, wir sind Paragraph 4 des Arbeitszeitgesetzes, wo ganz klar gesagt wird, dass die Arbeit durch im Voraus feststehende die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen ist. So, was bedeutet das Ganze? Auch da gibt es immer wieder Probleme. Also erstmal wird grundsätzlich gesagt, pass auf, du musst Ruhepausen einlegen. Du darfst nicht länger arbeiten als 6 Stunden am Stück. Du hast Ruhepausen einzulegen auf den gesamten Arbeitstag. Da wird dann unterschieden, arbeitest du also bis zu 9 Stunden oder arbeitest du länger als 9 Stunden, bis zu 10 Stunden. Ne? Das heißt also, wenn du bis zu 9 Stunden arbeiten würdest, dann müsstest du an diesem Tag 30 Minuten Ruhepause einlegen. Arbeitest du länger als 9 Stunden, maximal 10, sind es insgesamt 45 Minuten, die du durchführen müsstest.
Mhm.
So, jetzt.
Genau, wichtig ist noch kurz, wer jetzt nicht mehr als 6 Stunden arbeitet, nur um das auch gesagt zu haben, der muss keine Pause machen. Also jemand, der jetzt zum Beispiel einen Teilzeitjob hat oder einen Minijob und jetzt nur 3, 4, 5 Stunden da bei dem einzelnen Arbeitgeber verbringt, der muss keine Pause machen. Das wollte ich nur noch ergänzen.
Ja. So, wenn er aber dann 6 Stunden gearbeitet hat, dann heißt es Ruhepause einlegen.
Ja.
Und jetzt kommt das, was ich immer wieder feststelle, dieses Gerücht, dass nach 6 Stunden Arbeitszeit der Arbeitnehmer 30 Minuten Ruhepause einlegen muss.
Am Stück.
Am Stück.
Falsch.
Völlig, ja, falsch.
Da ist es halt das Thema Gesetz lesen und wiedergeben oder Gesetz lesen und verstehen, um es mal so böse auszudrücken. Also es ist auch ganz klar hier formuliert in dem Paragraph 4, dass die Pausen in Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden können. Und das ist ohne sonderliche Kondition, sondern es ist der Punkt, ich muss Pause machen. Es ist klar, ich muss Pause in dem und dem Umfang machen. Und dann kann ich aber, egal ob das jetzt 30 oder 45 Minuten sind, die ich insgesamt machen muss, ich darf die in jedem Einzelfall aufteilen in Abschnitte von mindestens 15 Minuten. Punkt.
Ja. Ja. Ja.
Was mir noch wichtig ist zu den 6 Stunden am Stück, oder hast du noch was zur Pause konkret?
Ja, mir geht es um die Dokumentation, wenn wir jetzt am Fahrtenschreiber sind.
Ja, dann lass mich noch kurz den anderen Punkt vorziehen.
Ja, bitte.
Diese 6 Stunden, die gelten immer. Also ihr dürft jetzt auch nicht hergehen, wenn ihr einen 9-Stunden-Tag habt, ja? Ihr dürft nicht hergehen und fangt an zu arbeiten und macht nach 2 Stunden eine halbe Stunde Pause und arbeitet dann nochmal 7 Stunden am Stück, ja? Das darf man nicht tun. Ist egal, ob diese 6 Stunden, ich sag mal, vormittags zustande kommen oder nachmittags, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand bei Sonnenschein arbeitet oder bei Tageslicht, ja, sondern die Pause muss sozusagen immer in der Mitte liegen, um es mal untechnisch auszudrücken. Ja, nicht, dass ihr auf die Idee kommt, ich mache jetzt da ganz am Anfang eine Pause und arbeite dann 7, 8 Stunden am Stück oder ganz am Ende mache ich erst eine Pause und arbeite vorher länger als 6 Stunden am Stück, das ist nicht erlaubt.
Also das heißt also für diejenigen, die 13 Stunden tägliche Arbeitszeit haben, die müssen also spätestens nach sechs Stunden müssen sie 15 Minuten machen. Und sie müssen dann noch mal nach den weiteren 6 Stunden,
genau,
wieder.
Ja, genau, ja, das heißt es.
Nee. Kurzer Hinweis, was die Dokumentation angeht. Also ich bin ja dazu verpflichtet zu dokumentieren und so weiter und so fort. Und das Fahrpersonal würde das ja über den Fahrtenschreiber machen. Und jetzt gibt es ja die Leute, die also quasi sehr viel mit Bereitschaftszeit arbeiten. Die haben dann ja wiederum ein Problem, nämlich weil ja der Fahrtenschreiber dem Fahrer generiert, wenn du also 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten auf Bereitschaftszeit gestellt hast, kannst du quasi wieder 4,5 Stunden, also nach 45 Minuten Bereitschaftszeit, kannst du wieder 4,5 Stunden fahren. So, wäre ja kein Verstoß, weil man sagt, ey, du hast ja die Fahrtunterbrechung drinne und dann von daher ist alles bestens, wobei das ja nicht ganz richtig ist, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wobei auch hier müssen wir eigentlich wieder sagen, wir wissen es ja eigentlich gar nicht genau. Das, was wir besprochen haben, ist ja unsere Auslegung. Und aktueller Stand ist ja, dass wir auch unterschiedliche oder andere Auslegungen dieser Bereitschaftszeit, Fahrtunterbrechung noch haben. So, aber was wir auf keinen Fall dann in dem Augenblick haben, wenn ich also meine, ich müsste mit Bereitschaftszeit arbeiten, ich habe keine Ruhepause nach dem Arbeitszeitgesetz dokumentiert, weil die Ruhepause nach dem Arbeitszeitgesetz kann nur dokumentiert werden über den Fahrtenschreiber, über das Symbol BED.
Ja, und die hat halt auch einen anderen qualitativen Anspruch, die Pause. Also das ist ja ein Ding, das man im Fahrpersonalrecht eingeführt hat, um diese Pause auf dem Beifahrersitz in der Mehrfahrerbesatzung gewissermaßen zu legitimieren, dass es eben nur eine Zeit sein muss zur Erholung. Ja, so ist die Fahrtunterbrechung definiert. Es ist ein Zeitraum, in dem sich der Fahrer erholen kann. Das Arbeitszeitgesetz sagt, nein, da geht es nicht nur um die Erholung, sondern es ist die Zeit zur freien Verfügung. Ich muss wirklich die Möglichkeit haben, zu tun und zu lassen, was ich will. Ja, und deshalb ist hier ein qualitativer Unterschied auch dazwischen. Ja, unser Lex Specialis hebelt das wieder ein bisschen aus, weil es reicht dann, eine fahrpersonalrechtliche Fahrtunterbrechung zu machen. Die substituiert dann die arbeitszeitrechtliche Pause. Aber was Sascha und ich ja viel häufiger feststellen, ist bei den Fahrern, die es vielleicht über den ganzen Arbeitstag gar nicht schaffen, 4,5 Stunden Lenkzeit zusammenzubekommen, sondern die vielleicht nur 3 Stunden Lenkzeit haben oder 4, die müssen ja gar keine Fahrtunterbrechung machen, sondern für die greift allein das Arbeitszeitrecht, nämlich eben, dass ich nicht länger als 6 Stunden arbeiten muss und dann insgesamt 30-45 Minuten Pause nach Arbeitszeitgesetz machen muss.
Aber das ist, immer wieder sieht man das Ganze, ne? Also was ich meine, ist hier diese nach 6 Stunden Arbeitszeit, dass die Leute dann sagen, ich muss jetzt 30 Minuten Arbeitszeitunterbrechung einlegen.
Ah ja, gut, dass du es auch nochmal ansprichst. Lasst euch da auch von eurem Fahrtenschreiber nicht irre leiten. Wir haben ja jetzt schon mehrfach angesprochen, dass der dazu neigt, euch dummes Zeug anzuzeigen. Gerade das Beispiel von Sascha mit den Bereitschaftszeiten. Also auch die neuen Geräte, zum Beispiel von VDO, wenn die jetzt so konfiguriert sind, wie sie eben beim Fahrzeughersteller eingebaut wurden, die verlangen zum Beispiel von euch dann im Regelfall 30 Minuten Pause am Stück mit diesem Arbeitszeitcounter. Ja, wir haben das jetzt hinreichend dargelegt. Es gilt die Rechtsgrundlage. Es gilt nicht eine blöde kleine schwarze Kiste mit Tasten und Display. Das ist nicht der relevante Bezugspunkt, sondern der Bezugspunkt ist die gesetzliche Regelung im Paragraph 4 Arbeitszeitgesetz und da steht eindeutig drin, dass ihr die Pausen aufteilen könnt in Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten.
Ja, und die Arbeitszeitberechnung, die gesamte Arbeitszeitberechnung über den Fahrtenschreiber, worauf die Fahrer sich jetzt ja auch immer wieder beziehen, dass der Fahrtenschreiber das jetzt kann und so weiter und so fort. Man muss den Leuten ganz klar sagen, also eine Arbeitszeit oder meine Arbeitszeit kann doch nur dann korrekt berechnet werden, wenn ich den Fahrtenschreiber ordnungsgemäß bediene.
Linken Pause, linken Pause, linken Pause, linken Pause, genau.
Mein Arbeitstag beginnt mit einer Pause, mein Arbeitstag endet mit einer Pause. Dann, ja, also wir brauchen als Grundvoraussetzung einer korrekten Arbeitszeitberechnung brauchen wir aber auch wirklich den Bediener, der das auch dementsprechend eingibt. Und Wir brauchen natürlich die Technik, die Zeiten dementsprechend auch richtig berechnet. Also Beispiel die Bereitschaftszeit. So, und wenn das ja alles nicht stimmt, wenn diese Voraussetzungen ja nicht erfüllt worden sind, dann kann doch am Ende auch, wie gesagt, nur Schrott bei rumkommen.
Ja.
Ja, aber der Fahrer glaubt ja, dass das, was die Technik ihm da vermittelt, das passt. Und genau. Am Ende stellen wir fest, guck mal, du hast hier einen Verstoß und du hast da einen Verstoß. Ja, aber die Technik hat doch gesagt, es ist alles in Ordnung. Ich habe noch so und so viel Zeiten zur Verfügung und so weiter und so fort.
Ja. Und es ist ja nicht nur die falsche Aufzeichnung, sondern es ist ja dann auch die Interpretation durch die Software im Nachgang. Ja, also der Verkehrsleiter ist dann der hellen Überzeugung, bei uns ist alles super.
Ja, ja.
Dabei hat der Fahrer halt 8 Stunden Lenkzeit und 5 Stunden Pause aufgezeichnet über den Tag. Wovon von den 5 Stunden sind dann halt vielleicht 4,5 Stunden, 4 Stunden Arbeitszeit. Aber die Software sagt ja erstmal, ja, guck mal, was für ein toller Arbeitnehmer, der arbeitet nur 8 Stunden und dann hat er noch 4, 5 Stunden Pause.
Was und allein, falsch wenn wir, ist. Ja, und allein, wenn wir doch die Grundeinstellung des Fahrtenschreibers nehmen, wo wir sagen, naja, werkseitig ist es ja so, dass der Fahrtenschreiber in der Grundeinstellung auf das Symbol Bett springt, das heißt Zündung aus, Bett.
Mhm.
Und der Fahrer sagt dir, ja, aber das macht doch der Fahrtenschreiber alleine.
Mhm.
Naja, sicherlich macht er das, aber heißt ja nicht, dass es richtig ist, weil der Fahrtenschreiber ist ja doof. Woher sollte er denn wissen, was deine tatsächliche Aktivität in dem Augenblick ist, wo du die Zündung ausstellst? Du
genau.
bist die einzige Person, die das weiß. Und du bist dementsprechend also auch verpflichtet, die entsprechende Aktivität einzugeben. Und wenn du das nicht machst, weil du sagst, naja, aber der Fahrtenschreiber geht doch auf das Symbolbett, passt doch schon wieder meine Arbeitszeitberechnung gar nicht. Es kann ja gar nicht passen.
Ja, ja, also es funktioniert nur, wenn ich es richtig mache. Wenn ich sage, interessiert mich nicht oder lass mal 5 gerade sein oder ja, hier wird halt auf Bett gestellt, who cares, dann brauche ich mich im Nachhinein nicht wundern, wenn mir das ganze Thema um die Ohren fliegt. Wobei das weniger die Fahrer betrifft persönlich, sondern wie gesagt, das betrifft dann mehr infolge von Betriebskontrollen das Unternehmen. Weil in der Straßenkontrolle macht der Kontrollbeamte im Regelfall ja auch nur eine Verstoßauswertung. Und dann passiert das, was wir vorher angesprochen hatten, ja, 8 Stunden Lenkzeit und 5 Stunden Pause. Da kommt keine Meldung über den Tag, dass da was schiefgelaufen ist.
Ja, genau.
So. Also jetzt haben wir die Arbeitszeit, die tägliche haben wir angesprochen, die wöchentliche ist so mitgeschwungen, ja, also die wöchentliche Arbeitszeit ist einfach mehr oder weniger ein Produkt aus der täglichen, mal eben die Arbeitstage. Das heißt, die Limitierung liegt bei 48 Durchschnittswochenstunden und 60 im Maximum pro Kalenderwoche, ja, also 6 mal 8 wären die 48 oder 5 mal 9,6. Gibt auch die 48, also wer 5 Tage arbeitet, kann jeden Tag 9 Stunden und 36 Minuten, also 9,6 Stunden arbeiten und hat dann in Summe die 48 Wochenstunden.
Mhm.
Arbeite ich darüber hinaus, liegt es im Limit eben bei 10 pro Tag, beziehungsweise 60, also 6 mal 10 vom Grunde her in der Kalenderwoche. Und Sascha, du hast es schon angesprochen, ich will es jetzt nicht wiederholen, aber es gibt dann die Notwendigkeit, auf einen längeren Zeitraum bezogen den Durchschnittswochenwert zu erreichen. Also die 48 müssen auf einen größeren Zeitraum betrachtet eingehalten werden.
Genau, wenn wir im allgemeinen Arbeitszeitgesetz bleiben, dann haben wir eben die 24 Kalenderwochen. Beziehungsweise die 6 Kalendermonate, die dann zu berücksichtigen sind. Das heißt, ich nehme also meine Arbeitszeit, meine wöchentlichen Arbeitszeiten, rechne sie zusammen für den Zeitraum, teile das Ganze dann eben und am Ende muss dann der Durchschnittswert, muss dann am Ende 48 da stehen.
Genau. Und die viel arbeiten, denen muss gesagt sein, also Urlaub und Krankheit sind im Regelfall keine Ausgleichszeiträume. Ja, sondern wenn ihr viel, viel, viel gearbeitet habt, dann müsst ihr Freizeit bekommen, zusätzliche Freizeit, ja, um das auszugleichen. Das ist von hoher Komplexität mit gesetzlichem Mindesturlaub und freiwilligem Zusatzurlaub und das und da. Und also ja, es hat schon seinen Grund, weshalb ein Arbeitsrechtskommentar schnell mal 1800 oder noch mehr Seiten umfasst, weil es eben super komplex ist dann im Detail. Aber wichtig ist, dass ihr eure Rechte kennt als Arbeitnehmer und da solltet ihr eben selber darauf achten, dass ihr die 48 Stunden im Schnitt nicht reißt, also auf einen längeren Zeitraum betrachtet.
Ja, dieser Ausgleichszeitraum, den du da gerade angesprochen hast, es gab ja über das EU-Mobilitätspaket den Hinweis, dass quasi jetzt Urlaubszeiten und Krankheitszeiten mit dem Symbol Bett am digitalen Fahrtenschreiber dokumentiert werden dürfen. Das war ja im Vorfeld nicht so. Also wir haben es eigentlich immer schon gesagt, dass man das machen sollte, sofern der Fahrtenschreiber es natürlich kann. Am Anfang hatten wir andere Probleme. Aber dann müsste man ja über die Ausgleichszeiten nachdenken. Das heißt also, wenn es jetzt so wäre, dass der Fahrer eine reduzierte Zeit irgendwo hat, die er ausgleichen muss bis zum Ende der darauffolgenden dritten Woche, nachdem er also reduziert hat. So, ich gebe dann das Beispiel so, jetzt ist er 4 Wochen krank oder er geht 4 Wochen in Urlaub und würde quasi diese Zeit, die er ausgleichen müsste, durch seinen Nachtrag unter Umständen in dieser Krankheits- beziehungsweise in dieser Urlaubszeit ausgleichen, wäre das ja nicht zulässig.
Ja, das ist buchhalterisch ist auch so falsch, was wir da machen.
Ist auch wieder so ein komplexes Beispiel. Also man sieht dann schon, wenn man das versucht, in dem Unterricht nahezubringen, dann gehen da schon wieder die Augen, die sich dann 100-mal drehen, weil die Leute nicht folgen können. Vielleicht ist es auch falsch erklärt, keine Ahnung.
Ja, ich versuch's
aber
mal.
Aber weil es eben auch so komplex ist.
Ja,
man sagt, hey, du verschenkst im schlimmsten Fall, verschenkst du eben diese Zeit, ich sag jetzt mal im schlimmsten Fall, verschenkst du 21 Stunden, weil du sie ja ausgeglichen hast in deiner Krankheitszeit oder in deiner Urlaubszeit.
Mhm.
Das ist eigentlich das, was ich am Ende damit bezwecken möchte, den Leuten zu sagen. Sie verschenken Zeiten. Ja, aber ist doch nicht so schlimm. Ach so, es ist also nicht so schlimm, wenn du 21 Stunden, meinetwegen als Beispiel, verschenkst, die du dann quasi in deinem Urlaub ausgleichst. Ja. Das macht doch keinen Sinn.
Ja. Ich versuch's.
Dann hol mir doch nicht die Ohren voll und sag, wir verdienen alle zu wenig Geld.
Ja.
Es ist so, dass sie vielleicht zu wenig Geld verdienen, aber dann fang doch, was ich eben schon mal gesagt hatte, versteht, dass ihr den Fahrtenschreiber ordnungsgemäß bedienen müsst, damit es am Ende für euch auch passt.
Mein Beispiel ist immer jemand, der zum Beispiel ein Überstundenkonto hat. Ja? Also der hat jetzt 200 Überstunden. Wenn der jetzt 2 Wochen in Urlaub geht, dann kommt der ja nicht zurück und hat nur noch 120 Überstunden. Sondern der hat ja weiterhin 200 Überstunden, weil Urlaub ist bezahlte Abwesenheit. Krankheit ist bezahlte Abwesenheit. Dieser Ausgleich, um den es hier geht, das ist unbezahlte Freizeit. Und wenn ich jetzt eben Urlaub und Krankheit als Bett, also als Freizeit dokumentiere, ist das einfach buchhalterisch falsch. Ja? Weil es ist nicht Freizeit, sondern es ist bezahlte Abwesenheit. Und deshalb, das ist auch der Hinweis an jeden Arbeitgeber, der das hört, ich muss natürlich als Arbeitgeber das differenzieren. Ich muss über den Urlaub und die Krankheit eine gesonderte Buchhaltung führen. Sonst weiß ich am Ende des Tages gar nicht mehr. Weil wenn ich so mache, dass ich einfach sage, alles, was der Mitarbeiter als Freizeit, als Bett dokumentiert, ist für mich Urlaub, ja, dann hat er halt irgendwann Mitte des Jahres seinen Urlaub verbraucht, obwohl er noch keinen einzigen Urlaubstag genommen hat.
Aber was ist denn jetzt, wenn du ein Unternehmen hast, was also im Grunde den Fahrer bezahlt anhand seiner Fahrerdaten?
Geht nicht.
Nee, geht auch nicht, ganz genau.
Geht nicht.
Ganz genau.
Allein schon wegen der Fehlbedienungen, ja, das ist ja schon
genau
das erste Thema. Ja, und Urlaub, Krankheit ist ganz klar auch das Thema. Das geht so.
Aber
nicht.
Wir haben es ja in der Praxis,
ja,
dass wir
weiß.
Firmen haben, die ihre Fahrer anhand der Fahrerdaten bezahlen.
Ja.
So.
Irgendjemand muss halt doch ein helles Lichtchen sein, auch in solchen Unternehmen. Und muss
genau,
halt sagen,
dann
hör,
die,
so geht's nicht.
Dann habe ich da jemanden in der Buchhaltung drin, die ja von diesem Thema gar keine Ahnung hat. So, und die sagt, ja, okay, dann lese ich das jetzt hier ein und dann machen wir das so und so und so. Und das ist der Zeitraum, den kriegt der Fahrer bezahlt. So, alles andere, wo er Pause eingegeben hat, kriegt er eben nicht vergütet.
Ja. Also, es ist einfach groovy, in welchen Komplexitäten wir hier drin stecken. Wir hatten euch
Ruhezeiten
die Pausen.
Können wir weglassen, haben wir ja.
Ja.
Genau, Ruhepausen haben wir.
Ja.
Sollten.
Also wichtig ist bei den Ruhezeiten, was für mich ein gewisses Kuriosum darstellt. Wir haben ja für unsere Lkw-Omnibusfahrer haben wir tatsächlich eine wöchentliche Ruhezeit vorgegeben. Ja, ihr erinnert euch, Folge 12, 144 Stunden Zeitraum und dann muss eben eine wöchentliche Ruhezeit folgen. Der 0815 Arbeitnehmer, der dem Lex Generalis nur unterliegt, also dem Arbeitszeitgesetz, der hat keine Wochenruhezeit. Gibt es dort einfach nicht. Es gibt im Arbeitszeitgesetz nur eine tägliche Ruhezeit. Und nur über die Rechtsprechung letztlich und natürlich über einen Punkt, der jetzt auch noch gleich angesprochen werden muss, nämlich dieses grundsätzliche Beschäftigungsverbot an Sonn- und Feiertagen. Nur dadurch ergibt sich sowas Ähnliches, wie wir das als Wochenruhezeit kennen, als wöchentliche Ruhezeit. Ja?
Hm.
Also die klassische Ruhezeit am Tag soll laut Arbeitszeitgesetz 11 Stunden betragen. Ja? Das ist jetzt, wie gesagt, für Lkw- und Omnibusfahrer nicht von Relevanz, weil die ja die Sonderregelungen haben mit regelmäßiger, gesplitteter und reduzierter Tagesruhezeit. Aber wir wollen in aller Kürze die Regelung darstellen. Das heißt, wer im Büro sitzt, wer im Lager arbeitet, wer sonst wie in der Arbeitstätigkeit nachgeht, die keine Sonderregel hat, der muss 11 Stunden Ruhezeit haben zwischen den Arbeitstätigkeiten. Die darf auf 10 Stunden reduziert werden, muss dann innerhalb der nächsten 4 Wochen ausgeglichen werden. Also wenn jetzt einer 11, 11, 11, 11 und 11, 11, 10, 11 macht, ja, dann muss eben diese 10 durch eine 12er Ruhezeit irgendwann mal ausgeglichen werden in den nächsten paar Wochen. Aber mehr gibt es zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen, außer dass es halt eine Rechtsprechung gibt und die sagt, der normale Arbeitnehmer hat auch gewissermaßen Anspruch auf eine wöchentliche Ruhezeit, also keine Wochenendruhezeit, sondern eine wöchentliche Ruhezeit. Und die setzt sich dann abweichend zusammen, als wir das aus dem Fahrpersonalrecht kennen. Da hat die Rechtsprechung nämlich gesagt, der muss erstmal 11 Stunden Tagesruhezeit machen, dieser normale Arbeitnehmer. Und dann muss er da dazu noch 24 weitere Stunden arbeitsfrei haben. Und daher kommt das, was ihr vielleicht schon mal irgendwo gelesen habt, mit diesen 35 Stunden, also 11 plus 24. Ja, das, wie gesagt, ist nur was für die allgemeine arbeitszeitrechtliche Regelung, hat nichts mit der wöchentlichen Ruhezeit des Lkw- oder Omnibusfahrers zu tun. War ja. Das okay, Sascha, das so darzustellen? Oder hast du noch einen Sonderfall?
Ich hoffe, wir werden abwarten, was wir an Kommentaren kriegen, ob wir die richtigen Definitionen, die richtigen Bezeichnungen gewählt haben.
Ja. Ja. Okay. Jetzt haben wir im Endeffekt noch die Sonn- und Feiertagsbeschäftigung, oder?
Genau.
Fällt dir noch ein?
Nee, das dann haben wir eigentlich alles. Dann sind wir eigentlich so weit, dass wir das durchhaben, ja. Okay, also Sonn- und Feiertagsbeschäftigung. Ja, jetzt müssen wir überlegen, in welche Reihenfolge gehen wir. Also im Grunde haben wir es ja auch wieder festgelegt, Paragraph 9, Paragraph 10. Paragraph 9 sagt meiner Meinung nach, dass an Sonn- und Feiertagen nicht gearbeitet werden darf, ne?
Richtig? Der sagt ja schon Paragraph 1. Also der sagt ja,
ja
dass Sonntag
sagt, ja,
und
da
die,
haben ja auch schon mal.
Die staatlich anerkannten Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe zu sehen. Weil der Arbeitnehmer muss sich seelisch erheben.
Ja, so, wir haben es dann aber nochmal etwas konkretisiert, Paragraph 9, Paragraph 10.
Genau.
Ich gehe mal auf den Paragraph 10, Sonn- und Feiertagsbeschäftigung. Da ist es ja im Grunde so, sofern die Arbeit nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von Paragraph 9 beschäftigt werden. Das heißt, in Paragraph 9 wird grundsätzlich gesagt, nein, du darfst an Sonn- und Feiertagen nicht arbeiten. In Paragraph 10 sagt, Moment mal, wenn aber an bestimmten oder wenn an den Werktagen die Arbeiten nicht vorgenommen werden können, dann darfst du davon abweichen. Und jetzt gibt es eine ganze Litanei davon, wer also im Grunde alles da reinfällt. Mhm. Ich nenne jetzt einfach mal Not- und Rettungsdienste, Feuerwehren und so weiter und so fort. Aber wir haben ja auch noch andere Bereiche, nämlich Messen, Ausstellungen, Märkte, ne, die also quasi da, ich nenne jetzt mal die Schausteller.
Am Ende des Tages geht es darum, es gibt ein öffentliches Interesse daran, dass manche Leute doch die Arschkarte ziehen und am Sonntag und am Feiertag arbeiten müssen. Also der ganze kulturelle Bereich, Gastronomie, Gesundheitswirtschaft, Krankenhäuser. Bei uns jetzt konkret der Punkt, den du angesprochen hast, Messen, Veranstaltungstechniker, Veranstaltungsequipment, Verleiher, Vertreiber, Installierer, Macher.
Dann haben wir sie ja fast doch gleich alle durch.
Genau.
Kein Wunder, dass wir immer so lange Folgen haben hier.
Unsere ÖPNV-Fahrer, ja, also jeder will, dass auch sonntags ein Bus fährt, dass an Feiertagen ein Bus fährt. Und die haben halt dann die A-Karte gezogen, weil die müssen dann im Zweifel ran. Ja, öffentliche Daseinsversorgung Infrastruktur der öffentlichen Daseinsversorgung. Das ist ja so ein stehender Begriff meines Erachtens da. Die muss betrieben werden, rund um die Uhr letztlich, und deshalb gibt es da Ausnahmen.
Ja, und wir haben ja in der Verkehrsbranche oder in der Transportbranche, haben wir ja das Problem, dass wir am Sonntagabend nach dem Sonn- und Feiertagsfahrverbot, was wir ja haben, um 22 Uhr wieder losschießen können. Aber nach dem Arbeitszeitgesetz wären wir ja immer noch am Sonn- oder beziehungsweise am Feiertag. Mhm. Und diese 2 Stunden wären dann ja grundsätzlich ein Problem. Und deswegen haben wir dann ja quasi im Paragraph 9 des Arbeitszeitgesetzes, wo es auch um Sonn- und Feiertagsruhe geht, im Absatz 3 quasi die Ausnahme, oder ja, die Ausnahme ist es nicht ganz richtig, aber wir haben einen Zusatz. Mhm. Ne, also grundsätzlich wird ja gesagt, Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und Feiertagen und an gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden. Aussage 1. Aber für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24-stündigen Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu 2 Stunden vorverlegt werden. Das mussten wir ja haben, damit im Grunde der Kraftfahrer nach dem Sonn- und Feiertagsfahrverbot quasi um 22 Uhr wieder losfahren kann. Ich hoffe, ich habe das jetzt so einigermaßen erklärt.
Das passt
erklärt.
Schon. Also wichtig ist halt,
verständlich ist, ja.
Wenn wir das vorziehen, die 2 Stunden, gilt es halt auch, also im Endeffekt ist es dann kein Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen zwischen 0 und 24 Uhr, sondern es ist dann von Samstag 22 Uhr bis Sonntag 22 Uhr. Oder halt, wenn der Feiertag jetzt ein Mittwoch ist, heißt es dann halt von Dienstag 22 Uhr bis Mittwoch 22 Uhr darf ich nicht tätig sein. Ja, das ist wichtig. Also dieses Vorverlegen rückt dann natürlich oder ändert nichts daran, dass es insgesamt 24 Stunden sein müssen, die ich nicht arbeiten darf. Okay?
Mhm. Mhm.
Ja.
Dann kommen wir aber ja eigentlich zum neuen Problem. Ein Problem nicht, aber eine neue Regelung, die wir ja auch berücksichtigen müssen. Das heißt, wenn also der Kraftfahrer am Sonntagabend um 22 Uhr losrauscht,
mhm,
dann haben wir ja das Problem, dass wir Nachtarbeitszeit haben.
Auch das, ja.
Die ja auch im Arbeitszeit geregelt ist. Das heißt, das Arbeitszeitgesetz sagt ja, Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr.
Mhm.
Dann haben wir noch Bäckereien und so weiter, aber die interessieren uns jetzt nicht. Aber im Grunde haben wir ja diese Nachtzeit von 23 bis 6 Uhr. Die wird also als Nachtarbeitszeit beschrieben. Und auch quasi den Zusatz, wo gesagt wird, die Nachtarbeit ist jede Arbeit, die mehr als 2 Stunden der Nachtzeit umfasst.
Mhm.
Und das wäre dann in dem Fall ja. Das heißt, wenn der Kraftfahrer um 22 Uhr anfängt zu fahren, dann kommt er ja in diesen Bereich rein. Und es wäre ja auch so, dass er dann länger als 2 Stunden in diesem Zeitraum tätig wäre.
Genau. Ich habe das oft, dass die, auch gestern war ich beim Unternehmen, da fangen die Fahrer nachts um 3 an. Und das kann man natürlich machen, wenn das notwendig ist, aber ist halt blöd, weil bis 6 Uhr habe ich dann halt schon mal 3 Stunden Arbeitszeit geleistet. Also ich sage denen immer, reicht's nicht, wenn die wirklich erst um 4 Uhr ihre Tätigkeit aufnehmen und dann zum LKW gehen und dann anfangen, weil dann fallen wir halt aus dieser Nacht- und Schichtarbeitnehmerregelung raus. Also da müssen wir einfach aufpassen als Arbeitgeber einerseits und als Arbeitnehmer auch. Für den Arbeitgeber ist das Thema etwas unangenehm ausgestaltet, weil der dann engere Fristen hat, was die Durchschnittswochenarbeitszeit anbelangt. Ja, da muss es nämlich innerhalb von 4 Wochen beziehungsweise einem Monat eingehalten werden, diese 48 Durchschnittswochenstunden. Und da wir insbesondere bei den Frachtführern, bei den Speditionen viele Fahrer haben, die da in diesem Nachtarbeitszeitraum schon tätig sind, ist das also durchaus ein bedeutsames Thema. Klammer auf, ich merke nicht, dass das bei den Kontrollen so wirklich beäugt wird, Klammer zu. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine gesetzliche Regelung. Und deshalb sollte man sich halt Gedanken machen, muss das sein? Ich meine, klar, wenn ich jetzt sage, ich will am Ende des Sonn- und Feiertagsfahrverbots meinen Arbeitstag beginnen, dann gibt es gar keine Diskussion, dann läuft das immer in die Nachtarbeit hinein. Wobei da eben dazu gesagt werden muss, Nacht- und Schichtarbeit liegt vor, wenn das Ganze entweder planvoll regelmäßig stattfindet, also so Schichtarbeit wechselt zum Beispiel, Frühschicht eine Woche, dann eine Woche die Schicht, dann wieder eine Woche die Schicht, dann ist es klar. Und wenn es kein Schichtbetrieb ist, aber ich das an mehr als 48 Tagen habe, also dieses Ereignis, dass ich zwischen 23 und 6 Uhr mehr als 2 Stunden gearbeitet habe und das an mehr als 48 Tage im Jahr, dann habe ich einen Nacht- und Schichtarbeitnehmer.
Jo.
Kann kein Mensch mehr folgen, was ich hier erzähle. Also kurz zusammengefasst, wenn ihr in den Nachtstunden arbeitet, guckt euch diese Regelung in § 6 Arbeitszeitgesetz nochmal genauer an, in Verbindung mit § 2, weil dort ist die Nachtzeit definiert.
Mhm.
Bevor wir das Ganze abschließen, was wir unbedingt tun sollten, weil wir schon Stunde 15 am Laufen haben, ich denke, wir sollten trotzdem noch mal kurz in die Richtlinie reingehen, in die 2015.
Wir müssen nur aufpassen heute, dass wir nach 6 Stunden quasi 15 Minuten Pause kurz machen. Da müssen wir kurz einmal unterbrechen.
Also was uns ja vorhin schon ein bisschen gelungen ist, ist euch einen Eindruck davon zu vermitteln, dass die Arbeitszeit des Lkw- und Omnibusfahrers, also wir sind jetzt nicht mehr an der Basis der Pyramide des Dreiecks im Arbeitszeitgesetz für alle Arbeitnehmer, sondern wir gehen jetzt eine Stufe höher in unser Lex Specialis hinein, in den 21a, haben wir vorhin schon immer wieder drüber gesprochen. Da haben wir eine engere Definition der Arbeitstätigkeiten oder eine konkrete Beschreibung. Die Bereitschaftszeiten, wie gesagt, die besprechen wir heute nicht. Die werden wir in einer gesonderten Folge machen. Aber es gibt noch 2 Absätze am Ende dieses 21a. Und das ist der Absatz 7 und der Absatz 8.
Genau, da geht es einmal um die Aufzeichnung der Arbeitszeiten durch den Arbeitgeber. Das beinhaltet auch gleichzeitig die Aufbewahrungsfrist oder bezüglich des Arbeitgebers, der also dazu verpflichtet ist, diese Arbeitszeitaufzeichnung mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Und dann haben wir den Absatz 8. Da geht es darum, es wäre ja möglich, dass mein Arbeitnehmer geringfügig irgendwo anders noch beschäftigt wäre. Und diese Zeiten natürlich dann auch zu meinen üblichen Arbeitszeiten hinzugewertet werden müssen.
Also es ist, was für mich immer faszinierend ist, ist, dass wir nur für unsere kleine Arbeitnehmergruppe Lkw- und Omnibusfahrer diese beiden Regelungen haben. Also der erste Punkt mit der Arbeitszeitaufzeichnung hat sich jetzt ja durch EuGH-Rechtsprechung und auch Bundesarbeitsgerichtsprechung in Deutschland auf alle Arbeitnehmer ausgeweitet, auch wenn unser Gesetzgeber mal wieder jahrelang nicht in der Lage ist, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, gilt ja dann unabhängig davon die Rechtsprechung. Also jeder Arbeitgeber ist durch Rechtsprechung verpflichtet, die Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer zu dokumentieren. Wir haben halt die Sonderthematik, dass wir letztlich schon seit 2006 plus minus gesetzlich verpflichtet waren und sind, diese Arbeitszeit der Lkw- und Omnibusfahrer aufzuzeichnen. Was haben wir wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, Sascha. Ich tue mir halt schwer, wenn wir da nur die Fahrerkartendaten hernehmen. Ich denke, das geht ja ähnlich, weil die ja oft sehr schlecht geführt sind.
Genau. Das sehe ich genauso. Was ich in der Praxis auch sehr häufig sehe, ist, dass wir eine doppelte Aufzeichnung haben. Was ich aber auch teilweise sehr schwierig sehe, nämlich, dass der Fahrer morgens in den Betrieb kommt und der muss an der Stempeluhr anstempeln, geht wann auch immer zu seinem Fahrzeug und stempelt dann ja quasi an seiner, ich sag mal, zweiten Stempeluhr an. Und dann stelle ich mir die Frage, wie dokumentiert er denn jetzt diese Zeit oder diesen Zeitraum vom ersten Anstempeln, ich sag mal von der allgemeinen Stempeluhr bis zum Anstempeln an seinen, speziellen Stempeluhr, nämlich dem digitalen Fahrtenschreiber.
Er drückt 6 bei okay.
Wahrscheinlich. Würde ja bedeuten, wir haben eine Abweichung.
Ja.
wir haben wir können ja sagen, wir haben eine mögliche Abweichung. Es muss ja nicht immer falsch sein. Also ich weiß auch, dass es Fahrer gibt, die bemüht sind, das richtig zu machen. Aber ich glaube, dass der Großteil einfach, wie du schon sagst, sechsmal okay eingibt und sagt, ey, ich habe von der letzten Entnahme bis zum jetzigen Stecken habe ich eben meine Pause da gehabt, meine Ruhezeit. So, ja.
Ja, also es ist, es muss einzelfallbezogen differenziert werden.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir da ein paar Minuten, wenn wir ein paar Minuten eine Abweichung haben, dass die den Kohl fett machen würden. Nee. Also, aber es wäre doch denkbar, was weiß ich, ich stempel um 6 Uhr an, komme ich im Betrieb an, stempel um 6 Uhr an meiner Stempeluhr an und bin jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden im Betrieb tätig und dann steige ich in mein Auto ein, stecke meine Fahrerkarte und dann kommt der Nachtrag. So, und ja, dann hätten wir doch dieses Problem, wenn der Fahrer nämlich dann sechsmal okay eingeben würde.
Ja, und wo wir, das ist auch immer eine Standardfrage von mir bei den Unternehmen, wie sieht es mit Spesenzahlungen aus? Und dann erlebe ich das in 80% der Fälle. Ja, da haben wir noch was anderes. Da gibt es noch mal ein Papier. Und da dokumentiert er das drauf und jenes und Sell. Und da, ja, also es ist ich bin immer unglücklich, wenn ich 3 parallele Aufzeichnungen habe oder 2, die dann im Regelfall nicht so übereinstimmen, dass ich sagen könnte, ja, das ist schon in Ordnung, dass ihr das so und so macht. Also ich will grundsätzlich gerne eine Arbeitszeitaufzeichnung sehen, eine betriebliche. Wir haben halt viele Fahrer, die relativ selten übers Betriebsgelände kommen. Wir haben natürlich auch sehr viele Fahrer, die jeden Morgen und jeden Abend oder jeden Arbeitsbeginn und jedes Arbeitsende übers Betriebsgelände gehen und deshalb rege ich zumindest in den letztgenannten Fällen immer an, eine betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung anzufertigen. Und da gibt es halt unterschiedliche Adressaten. Die Gewerbeaufsicht, für die ist die Arbeitszeitaufzeichnung die betriebliche und für die Straßenkontrolle eines BALM oder einer Landespolizei, da sind meine Lenk- und Ruhezeiten dann die zugrunde liegende Aufzeichnung.
Naja, aber was fordert denn die Gewerbeaufsicht an, wenn sie eine Betriebskontrolle durchführen? So, wie gesagt, sie fordern an die Auflistung des Fahrpersonals für den entsprechenden Zeitraum. Sie fordern an für den entsprechenden Zeitraum die Fahrzeuge, also eine Auflistung der Fahrzeuge und sie fordern die digitalen Daten an.
Im Regelfall,
so, das ist ja das, was sie erstmal, das ist ja das, was sie erst einmal anfordern.
Ja, es gibt aber halt auch die Einzelfälle, wo sie nur eine arbeitszeitrechtliche Kontrolle durchführen, auch bei Frachtführern. Und dann ist halt, ja.
Hab ich in den letzten Jahren bisher so nicht erlebt. Also wenn etwas gewesen ist, dann war es also immer so, dass sie die digitalen Daten angefordert haben. Mhm. Ausdrucke natürlich auch und so weiter und auch Bescheinigung und ja.
Ja, ich muss das Thema berücksichtigen. Das ist halt der zentrale Punkt. Als
ja, ich muss mir Gedanken machen, wie ich das handhaben will. Ich finde, das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Also auch mit diesen Stempeluhren im Betrieb und so weiter. Ich finde das sehr schwierig. Wie gehe ich damit um? Am einfachsten wäre es, ich würde den Fahrer dahin bekommen, dass er seinen Fahrenschreiber ordnungsgemäß bedient.
Das ist immer die beste Lösung.
Dann haben wir keine Probleme, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber das ist ja nun mal in der Regel nicht der Fall oder in den meisten Fällen. Und ich hatte ja auch mal, hatte ich ja auch in den vergangenen Sendungen, Folgen ja auch schon mal erzählt, diesen Fall, wo es um die Überstundengelder ging, wo der Fahrer sich seine Arbeitszeiten separat händisch auch auf einem Stück Papier aufgeschrieben hat, Tag für Tag, die ja dann vom Arbeitsgericht nicht anerkannt worden sind.
Mhm.
Also es gab quasi im Grunde gab es nur die Aufzeichnung über den Fahrtenschreiber und es gab seine Aufzeichnung. Und seine Aufzeichnungen wurden vom Arbeitsgericht nicht anerkannt. Daraufhin ist dann ja der Anwalt gekommen und hat gesagt, wir brauchen also einen Arbeitszeitnachweis seiner digitalen Fahrerdaten.
Mhm. Ja, wobei, da habe ich auch schon andere Fälle erlebt, aber ist egal. Also,
ja, aber du
halt
siehst ja
Einzelfall
dann wieder, aber du siehst ja das Problem, was du, wo wir dann stehen und sagen, ist es nun rechtens, ist es nicht rechtens, dass der das jetzt so macht oder das, wir haben immer dasselbe Problem, dass wir also unterschiedliche Ansichten haben und diese unterschiedlichen Ansichten werden dann aber auf dem Rücken, meinetwegen, der, ich nenne es jetzt einfach mal, der schwächeren Menschen dann ausgetragen. Also wer hat denn nachher den Nachteil? Ja, das sind doch wir. Also in dem Fall das Fahrpersonal.
Ja.
Weil es wird gesagt, ja, das, was du hier aufgezeichnet hast, wo du gesagt hast, da hast du gefahren, da hast du gearbeitet, da hast du dies gemacht, das habe ich da. So, und es wird nicht anerkannt.
Ja gut, also wenn wir es jetzt rein auf die Basis runterbrechen, ist halt der Arbeitgeber hier angesprochen und der muss sich was einfallen lassen. Und ich sage halt dann am Ende des Tages im Regelfall, wenn ihr so eine Aufzeichnungsqualität habt, wie ihr sie habt, ist das aus meiner Sicht ein Problem. Weil wenn da halt hauptsächlich Lenken und Pause drinsteht, dann ist das keine Arbeitszeitaufzeichnung. Und wenn die Fahrer keinen richtigen Nachtrag machen, sondern immer nur 6-mal okay drücken.
Und ich gehe jetzt in den nächsten Punkt, wo wir das genauso hier haben, haben wir ja auch schon zigmal angesprochen, ist die Bereitschaftszeit. Ist es nur eine Fahrtunterbrechung, ist es keine. Wenn die eine Behörde sagt, ja, es ist eine Fahrtunterbrechung, die andere sagt, nein, das ist keine Fahrtunterbrechung in der Ein-Mann-Besatzung, so, dann kann es dir passieren, weil du denen ja dann, ich sag mal, vertraust und sagst, okay, dann zahlst du eben. So wie es jetzt ja quasi gewesen wäre, vor kurzem bei dieser Betriebskontrolle, wo sich zum Glück die Sachbearbeiterin darauf eingelassen hat und da gesagt, okay, dann nehme ich diese Verstöße raus. So, nicht jeder reagiert dann drauf und sagt, nee, ich gehe dagegen an. Es gibt Leute, auch da war es ja so, die gesagt haben, gut, wenn das so ist, dann zahle ich eben den Scheiß hier. Ja, dann überweise ich diesen Bums und dann ist gut. Aber er hat unter Umständen ja zu Unrecht bezahlt.
Ja, ist unser altes Problem auch an der Stelle. Wie weit bin ich bereit, mich mit einer Behörde, im Zweifel sogar vor Gericht, über was auseinanderzusetzen? Oder versuche ich, den Ball flach zu halten?
Ja.
Worüber wir auch schon hinreichend unsere Meinung kundgetan haben. Letzter Punkt, oder willst du noch was zum Thema Arbeitszeitaufzeichnung beitragen?
Ja, ich hätte jetzt diesen Absatz 8 noch mal kurz angesprochen, da wo es dann eben Arbeitszeiten geht. Ich sage den Fahrern das auch. Also ich nehme an, also ich sage jetzt mal, was weiß ich, du würdest jetzt am Samstag, am Sonntag würdest du Pizzataxi ausliefern, würdest du Pizzataxi fahren.
Ja.
Ja, dann wäre er ja rechtlich dazu verpflichtet, diese Arbeitszeit am Montag oder zu dem Zeitpunkt, wo das nächste Mal die Karte steckt, müsste er nachtragen.
Ja.
Also die Frage wäre sowieso ja überhaupt, dürfte er nach dem Arbeitszeitgesetz, nachdem er schon 60 Stunden gearbeitet hat in der Woche, dürfte er überhaupt am Samstag, am Sonntag noch Pizza ausliefern?
Ja.
Ist ja die eine Frage. Hat er den Zeitraum genutzt, um sich auszuruhen? Hat er natürlich nicht. Also die Frage ist ja auch, wie geht der Arbeitgeber denn damit um?
Ja, also das muss man halt vielleicht nochmal im Vorfeld klarstellen. Es geht hier darum, ich habe nicht nur einen, sondern 2, 3 oder 4 Arbeitgeber und dann ist eben die rechtliche Situation die, dass die dort geleisteten Arbeitszeiten zusammengerechnet werden müssen und dann sowohl bezogen auf den einzelnen Arbeitstag als auch auf die Arbeitswoche als natürlich auch auf den Gesamtzeitraum von 24 Wochen, 6 Monaten oder 16 Wochen, 4 Monaten der Durchschnittswert von 48 Wochen schon eingehalten werden muss. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Und das Thema Nebenbeschäftigung ist ein hochkomplexes, also die rechtliche Komponente davon, die Rechtmäßigkeit, die Möglichkeiten des Arbeitgebers, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben oder auch nicht, die sind rechtlich sehr komplex ausgestaltet. Das spielt auch hier gar keine Rolle, sondern dieser Absatz, über den wir gerade sprechen, dieser Absatz 8, der beginnt mit den Worten zur Berechnung der Arbeitszeit. Ja? Also da geht es nicht darum, ist das Ganze in Ordnung, was der Arbeitnehmer da macht, hat der Arbeitgeber irgendwelche Möglichkeiten dagegen, sein Veto einzulegen und so weiter. Das spielt keinerlei Rolle, sondern hier geht es nur darum, ich muss Transparenz herstellen, wenn es weitere Arbeitgeber gibt. Und wie löst man das? Das ist vielleicht auch eine interessante Frage. Ich versuche das bei meinen Kunden so zu machen, dass wenn wir eine Schulung haben mit den Fahrern oder ein Mitarbeitergespräch führen oder, dann gibt es da ein Stück Papier, weil das ist auch so ein Punkt. Hier steht drin, dass ich das Ganze schriftlich tun muss. Und wenn da im Gesetz steht, ich muss was schriftlich tun, dann geht es letztlich um ein Stück Papier. Und da steht dann oben die gesetzliche Regelung drin und lieber Herr Müller-Meyer-Schulze, haben Sie weitere Arbeitgeber und wenn ja, in welchem zeitlichen Umfang arbeiten Sie dort? Und dann kann der Arbeitnehmer ankreuzen, ja, nein, also ich habe oder ich habe nicht. Und wenn ja, dann gibt er uns an, dass er üblicherweise jeden dritten Samstag nachts zwischen 22 und 5 Uhr eine Nachtschicht in der Tankstelle an der Luitpoldstraße 3 übernimmt. So, und dann weiß ich als Arbeitgeber, A, da gibt es einen zweiten Arbeitgeber und B, wo lauert Gefahr? Nämlich zum Beispiel bei der Wochenruhezeit, wie dein Beispiel ja auch mit dem Taxi, mit dem Pizza ausliefern und so weiter. Aber es ist halt ganz schwierig, Leuten zu verbieten, Nebenjobs anzunehmen und auszuüben. Und deshalb ist das hier der zentrale Punkt, um zumindest in diesem Komplex die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes ja zu ermöglichen, indem Transparenz hergestellt wird.
Ich hatte ja diesen spannenden Fall, da ging es auch Mindestlohnprüfung in einem Transportunternehmen. Daten wurden wieder angefordert und so weiter und so fort. Und am Ende war es so, dann wurde das ganze Thema da besprochen und dann ging es um einen Fahrer, der also auf damals noch 450-Euro-Basis beschäftigt war in dem Transportunternehmen und dabei aber 220 Stunden Arbeitszeit leistete. Ja, spannende Frage. Keiner konnte damit umgehen. Also, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Ne? Der arbeitet keine 220 Stunden. Und dann hatten die bei uns angerufen und dann haben wir uns das angeguckt. Und es war ja kein großes Problem. Man muss ja nur gucken oder man muss ja nur wissen, wo man eben zu suchen hat. Und dann haben wir uns mal die Fahrzeuge angeguckt, die der Fahrer gefahren ist. Und dann haben die gesagt, ja, das sind aber gar nicht unsere Fahrzeuge. Genau. Mhm. Und das Besondere ist ja, dass auf der Fahrerkarte, es wird ja nicht getrennt. Also die Zeit habe ich in dem Unternehmen durchgeführt und die Zeit habe ich in dem Unternehmen durchgeführt, sondern es ist ja ganz klar so, es wird einfach alles aufgezeichnet, es ist alles gespeichert. Jedes Unternehmen liest alles aus und auslesen heißt ja nicht, ich nehme es runter, sondern ich kopiere ja nur die Sachen. Mhm. So, und dann mache ich meine Auswertung, pack die Daten also in meine Archivierungssoftware und dann gibt es ein Ergebnis. So, und dann kann man natürlich das Ganze, ja, man kann es aufteilen und sagen, ja, dieser Zeitraum ist in diesem Betrieb hat in diesem Betrieb stattgefunden und diese Zeit in dem Betrieb, mit den Fahrzeugen. Und dann war das Problem auch wieder gelöst. Mhm. Aber erstmal war also Spannung in dem Transportunternehmen, die gerade also die Zollprüfung hatten, die Mindestlohnprüfung.
Ja. Ja, also genau darum geht's, dass die Leute halt pro Arbeitstag, pro Woche nicht zu viel arbeiten, nicht die Grenzen reißen und nur, weil dein Beispiel jetzt auch mit Fahrtätigkeiten zu tun hat, ist mir nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass mein LKW oder Omnibusfahrer noch einen anderen LKW oder Omnibus fährt, sondern es geht um jede Form anderer Beschäftigung, Klammer auf, mit Ausnahme der selbstständigen Tätigkeiten, weil die können wir irgendwie gar nicht regulieren. Ja, mein Beispiel in den Schulungen ist immer, wenn ich sage, ich bin der Obertöpfermeister und ich mache die schönsten Vasen und Aschenbecher dieser Welt und habe bei mir im Keller eine Töpferscheibe stehen und fange da an, selbstständig tätig zu werden, da kann mich auch kein Arbeitgeber dieser Welt dran hindern. Da darf ja auch kein falscher Eindruck entstehen. Ruhezeit heißt ja nicht stabile Seitenlage, sondern Ruhezeit ist definiert als Zeit zur freien Verfügung. Und ich darf natürlich auch meinen Garten mit 800 Quadratmeter umgraben mit einem Spaten oder ich darf mich auf den nächsten Marathon vorbereiten in meiner Ruhezeit. Also es ist nicht gefordert, dass ich schlafe, sondern ich darf natürlich andere Dinge tun. Wichtig ist eben, wenn es um eine abhängige Beschäftigung geht, in der Tankstelle, beim Pizzalieferdienst, beim Rewe Regale einräumen. Es sind immer wieder die gleichen Beispiele, die ich bringe. Mir selber wird es schon langweilig, aber ja, stellt als Arbeitgeber den Leuten den Zettel hin, legt den hin, lasst euch das ausfüllen, dass die Leute euch da bescheinigt haben, ja, ich habe oder nein, ich habe nicht. Und dann kann man gucken, wie man darauf reagiert. Das ist eben der zentrale Punkt.
Ja, ja, ich denke, wir haben ausreichend über die Regelung des Arbeitszeitgesetzes gesprochen. Oder fällt dir noch was ein? Also,
ja, es ist wieder einiges auf der Liste geblieben. Wir haben noch das Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern. Das ist aber auch ein totales Sternchen-Thema. Ja. Das müssen wir uns aufheben.
Wir kommen immer sowieso wieder drauf zurück auf die Themen und können das dann ganz nochmal ergänzen. Aber ich denke, wir sollten es nicht ausreizen.
Nee, es ist schon
ich denke,
viel
die
zu viel.
Folge ist auch schon wieder lang genug. Von daher denke ich, reicht das für heute. Vielleicht noch eins, nämlich die Vorschau auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird wieder eine Spezialfolge mit dem Philipp.
Mhm.
Philipp Rabenschlag, unserem Rechtsanwalt. Thema war, soweit ich mich erinnere, worüber wir sprechen wollten, war ja der Risikoeinstufungsverfahren, richtig?
Mhm. Genau.
Das hatte ich so in Erinnerung, dass wir das geplant haben.
Das Güterkraftverkehrsgesetz ist jetzt durch den Gesetzgebungsprozess durch Und da wird sich was tun beim Risikoeinstufungssystem, natürlich auch an ganz vielen anderen Stellen. Da möchten wir ein bisschen vertieft reingehen, vor allem den Unternehmensvertretern, den Verkehrsleitern klarzumachen, warum das so ein, ja, mit unterschiedlich scharfen Schneiden gefertigtes Schwert ist, dieses Risikoeinstufungssystem. Ja, das werden wir in der nächsten Folge ausbreiten und alle Themen zum Arbeitszeitgesetz, die wir jetzt heute nicht behandelt haben, also insbesondere die Bereitschaftszeiten, die kriegen eine eigene Folge und dann gucken wir mal, ob wir ja so Nebenkriegsschauplätze wie das Kraftfahrer-Arbeitszeitgesetz, also für die selbstständigen Unternehmer gibt es ja auch eine arbeitszeitrechtliche Regelung, ja, wie wir die noch verpacken, irgendwo müssen wir die noch mit reinschieben. In den nächsten 100 Folgen.
Sollten wir was vergessen haben oder solltet ihr weitere Fragen haben, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren unter kontakt@tachocast.de.
Mhm.
Sollten wir falsche Begrifflichkeiten verwendet haben,
ja,
dann ist das so. Dann tut uns das sehr leid. Aber es passiert einfach mal vielleicht. Wir sind immer bemüht, die rechtlich richtigen Begriffe, so, guck mal, zu verwenden. Ansonsten, ich wünsche euch eine gute Zeit, hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid wieder und Götz, auch dir eine schöne Zeit.
Ja, macht's gut, lasst euch gut
gehen. Macht's gut.
Bis bald.
Bis dann. Tschö.
Ciao.
Das war der Tachocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla. Changes for a better future. Jetzt informieren unter jorla.de.